Willkommen zu einer neuen Episode Andere Liga. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten. Und ich bin auch heute mit dem wunderbaren Fabian Fabu Rauch, NZZ-Fußballjournalist. Fabu, es ist Sparte Sonntagabend. Wie geht's dir?
Ja, guten Abend, Tobi. Ich habe ein strenges Wochenende hinter mir. Aber es geht mir eigentlich recht gut. Wie sieht es bei dir aus?
Auch streng, arbeiten. Also heute habe ich wirklich sehr viel Spiel am Stück geschaut und Zeitung und aktuelle Matchberichte und alles Mögliche geschrieben. Bei dir streng auch wegen arbeiten oder bist du in Ausgang?
Weder noch, also arbeiten immer ein bisschen natürlich. Ich habe recht viel Sport getrieben und habe jetzt tatsächlich ein bisschen Muskelkater. Ich bin ja nicht mehr 18 und ein Top-Athlet, also nicht mehr 18. Von dem her freue ich mich nirgends zu pausen. Schlaf ist ja das Wichtigste, aber jetzt freue ich mich vor allem über das Wochenende und über die letzte Woche mit dir zu reden.
Ja, ich hoffe, schlafst du jetzt noch nicht?
Nein, ich bin topfit.
Super.
Sogar noch ein Espresso rausgelassen.
Ja, da sind wir im gleichen Team. Ob das gut ist am 10 Uhr am Abend. Ja, nu. Feedbacks. Silvan Wittmer ist auch unser Gast gewesen letzte Woche. Wir haben am Montag, ja, weil wir dann am Montag erfahren haben, dass wir es erst am Dienstagabend veröffentlichen dürfen, haben wir am Montag noch aktuelle Episoden aufgenommen. Was hast du für Feedback bekommen zu diesen zwei Episoden?
Ja, vor allem jetzt am Wochenende habe ich noch zehn oder andere griffige Feedback bekommen. Wir sind Pech-Podcast. Ich meine, Mainz hat 1-8 verloren in Bayern München. Letzte Woche eigentlich positives Feedback. Der Silvan Wittmer ist ja ein Spieler, den man vielleicht jetzt nicht unbedingt auf dem Radar hat, medial, wo er halt nicht Chaka, Kanji, Sommer oder Shaqiri heisst. Dass er unersetzlich ist, haben wir diskutiert. Viele haben gefunden, sehr sympathisch, sehr klar, sehr souverän, sehr bescheiden auch. Hat sich sehr, sehr gut präsentiert. Und eigentlich nichts Dummes, sag ich mal, erzählt. Was ein bisschen unglücklich ist oder was auch noch Feedback ist, dass es gleichzeitig auch noch in einem anderen Podcast ist gekommen. Man darf ja den Namen sicher nennen. Sikora Gisler. Hat es natürlich auch den einen oder anderen Spruch gegeben, aber mir hat das jetzt nicht gross gestört. Hat dich das fest irritiert?
Bis zu dem Zeitpunkt, also an dem Zeitpunkt, wo ich es erfahren habe, hat es mich schon kurz irritiert, weil es ist ja dann relativ kurzfristig war, wo wir das erfahren haben, dass die beide am gleichen Tag aufgenommen werden, also dass er am Morgen bei uns ist und am Nachmittag dann bei Sikora Gisler war. Darum haben wir uns dann auch darauf geeinigt, dass wir gleichzeitig rausgehen am Dienstagabend, was doch für ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer ja, vielleicht irritierend, verwirrend, ich weiß nicht, was das richtige Wort war. Also auch die, oder ich meine, es hat solche jetzt gehabt, die beide gelost haben, und die, die natürlich dann auch irgendwie kritisches Feedback geschrieben haben, ja, 70-80% sind die gleichen Antworten gewesen vom Sinnwalm Wittmer wie bei Sikora Gisler. Ja, das tut mir jetzt halt sehr leid, dass er am gleichen Tag mehrheitlich logischerweise die gleichen Themen und die gleichen Aussagen gehabt hat, das liegt halt ein bisschen auf der Hand.
Ja, finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Es gibt ja zum Beispiel Printjournalismus jetzt auch nicht unendlich viel Doppelleser. Also wenn wir am gleichen Tag oder kürzlich haben ja 5 grössere Zeitungen gleichzeitig ein Granit-Chaka-Interview veröffentlicht, hat mich nicht gestört. Was man auch noch muss sagen, wir sind recht fair, erstaunlich fair sogar, wo wir hätten es ja können am Montag runterbringen können. Ich habe aber nicht gedacht, wie Kollegen am Dienstag, am 5. glaube ich, rausbringen, machen wir so dann, wo wir ja eben anständige Gielen sind, oder?
Ja, ja. wir sind übrigens noch vielfach gelobt worden für die spontane Episode am Montagabend. Das haben sehr viele Schätze gewusst, weil halt doch einfach verdammt viel Aktualität läuft im Fußball und man uns offenbar auch zweimal pro Woche gerne zulässt. Also da kann ich dir nur auch viel positive Rückmeldungen weitergeben.
Ja, ich weiss jetzt nicht, ob ich das küscheln soll, aber das habe ich tatsächlich auch gehört, dass wir zwei eigentlich am besten seien, wenn wir zu zweit seien. Das ist Wasser auf deine Mühle. Ich hätte ja gerne noch ein bisschen mehr Gäste, du entweder weniger oder nur Topshots. habe ich tatsächlich auch gehört, aber es ist wie immer so, oder? Kollegen oder Leute, die mich kennen, würden mir ja nicht schreiben, du bist ein Pfeife, hörst du dir nicht gerne zu. Von dem her, ja, ist es immer auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Hat mich natürlich auch gefreut, das zu hören. Auf der anderen Seite finde ich es nach wie vor sehr, sehr cool, auch mit Gästen, Folgen können zu machen. Natürlich leidet auch unter Umständen die Aktualität ein bisschen drunter. Im Moment passiert wirklich jeden Tag irgendetwas im Fußball, wo man darüber könnte reden. Also legen wir los, oder?
Ja, etwas habe ich noch. Und zwar, ich habe bei den letzten zwei Episoden unser Intro und das Outro weggelassen, weil sich doch einige Leute jetzt in den letzten Wochen und Monaten beschwert haben, dass das nicht so angenehm ist zum Hören, vor allem wenn man es auf den Kopfhörer hat oder auf den AirPods. Ich habe jetzt mal weggelassen und noch eine Abstimmung machen lassen, auf Spotify zumindest, ob man das wieder rein tun soll oder nicht. Es ist ein sehr knappes Ergebnis. Ist dir das aufgefallen?
Nein, also was genau? Es lässt abstimmen. Sorry, ich bin Spotify nicht ganz so viel wie du, aber ich habe es schon mitbekommen.
Wenn man das Intro vermisst.
Also du musst schlussendlich entscheiden. Also es ist ja sehr knapp, oder? So wie ich es gesehen habe.
Es ist sehr knapp. Ich würde sagen, wir dürfen jetzt in diesem Podcast nochmal offiziell ankündigen. Stimmt ab, ob ja, mit Intro oder ohne oder dritte Option, ein anderes Intro. Und wir fügen uns eurem Wunsch. Und wenn ihr eh gerade schon dabei sind, an unserem Podcast umklicken auf Spotify oder Apple Podcast, gebt uns doch noch eine Bewertung. Es hilft uns im Fall sehr, innerhalb von dem Algorithmus von diesen zwei Plattformen ein bisschen Sichtbarkeit zu bekommen, auch für andere mögliche Fußballfans, die uns zuhören können.
Aber ich nehme jetzt dieser Folge noch einen Stern weg, aber ich muss schnell etwas fragen. Randsportart, sorry, das muss ich jetzt wirklich. Also Formel 1 ist ja langweiliger als ein Ameisenrennen irgendwo im Entlebuch. Unfassbar, der Weltmeister steht schon fest, bevor die erste Kurve in Sicht ist. Aber was da los ist bei Red Bull, ist ja wirklich sensationell. Hast du da jetzt Freude, wo endlich mal halbwegs einen schlauen, spannenden Satz kannst schreiben? Oder wie verfolgst du das, den Sexskandal bei Red Bull?
Also für diese Affäre bräuchten wir einen anderen Podcast und er würde 7 Folgen füllen. Und ich kann dir auch sagen, dass gewisse Sachen von denen schon seit Monaten bekannt sind, unter Journalisten, die ein bisschen in der Formel 1 unterwegs sind. Die Formel 1 und besonders Red Bull ist momentan das neue GZSZ. Es bleibt spannend und es wird, glaubt mir, für die, die Formel 1 interessiert, auch in den nächsten Tagen weiter spannend sein. Da kommt noch das eine oder andere auf uns zu, glaube ich.
Aber das haben wir jetzt nicht gut gemacht. Ich muss wirklich schnell schimpfen mit dir.
Also weißt, ich mache da Werbung für unseren Podcast. Vielleicht können ja die Leute einfach dich irgendwo schlecht bewerten oder beschimpfen in den Kommentaren, aber uns, gleichzeitig einen Stern, einen 5-Stern oder 4-Stern oder was auch immer geben. Einfach.
Weißt du was? Ja, du hast so müde Äugli und ich habe gefunden, ich bringe jetzt so ein bisschen Spannung in die Sendung und das ist mir gelungen. Die Pulse ist auf 180 und jetzt können wir ja loslegen, oder?
Ich kann jetzt eigentlich damit loslegen, ob ich dir zur Meisterschaft gratulieren kann, weil Inter Mailand nach dem Unentschieden von Juventus heute 17 Punkte Vorsprung hat.
Eine andere Liga. Inter Mailand ist definitiv eine andere Liga. Den Podcast-Titel haben wir gut gewählt. Ich hoffe, der Satz altert gut. Am Mittwoch ist das wichtigste Spiel vor Saison bis jetzt. Aber ja, Inter ist überragend. Eigentlich gar nicht so spannend, weil sie einfach top of the top sind, oder?
Ja, also meine Frage kannst du gleich beantworten. Kann man zum Meistertitel gratulieren?
Hättest du mir schon an Weihnachten können. Merci. Ach. Merci. Und Leverkusen, damit könnten wir ja jetzt zum halbwegs zum Silvan Widmer und die Bundesliga überrutschen, oder? Leverkusen Meister.
10 Punkte. Ich glaube noch nicht. Ich bin noch vorsichtig. Ich bin einfach immer noch gespannt, was passiert mit dem Team, wenn die mal verlieren. Am Donnerstag war es fast so weit gegen Karabach in Aserbaidschan. 2-0 innen gewesen, dann gleich noch 2-2. Du zeigst Siegesfaust. Alter Karabach-Fan.
Nein, ich sag dir nicht, warum, dass ich Siegesfaust da zeigt. Ja, sie hatten fast verloren, aber heute ist ja recht aktuell, das Spiel ist gerade fertig. Haben sie eigentlich sehr solid gespielt, eigentlich sogar gut, oder?
Ja, also als neutraler Zuschauer oder als in meiner Rolle, wo ich jetzt über das Spiel berichten musste. Das ist also mit Abstand das langweiligste Spiel vom heutigen Tag, wo ich darüber berichten musste. Und ich habe also auch Uschi Luzern geschaut. Aber also eben, so wird man Meister, wenn man so ein Spiel einfach souverän abspielt, 2-0 gönnt, nichts anbrennen lassen, klar, man ist über eine Stunde, ist man in Überzahl gewesen. Und also der Granit Xhaka tut sich langsam ein bisschen an eine Meisteransage antasten. Also er hat, wie der Sohn gesagt, abgesehen, da fällt mir gerade ein, ich habe im Artikel Sky geschrieben, anstatt der Sohn. Muss das schnell schreiben. Also, gegenüber der Sohn hat er gesagt, nach dem Spiel, dass ja jetzt die nächsten Wochen natürlich brutal entscheidend sind, ja klar. Aber er hat irgendwie gesagt, ja, vielleicht hätten wir noch mehr Goal können schiessen gegen Wolfsburg oder gegen Wolfsburg in Unterzahl. Die Fans hätten das vielleicht auch mehr wollen. Aber am Schluss werde ja vielleicht nicht das Torverhältnis entschieden und wir haben einen wichtigen Schritt gemacht in die Richtung. Also eben so langsam tastet man sich vielleicht schon richtig ins Wort Meisterschaft mal ins Mund zu nehmen dann irgendwann.
Ja, mir sind eigentlich drei Sachen aufgefallen bei Leverkusen. Heute Florian Wirtz, ich sage es zum tausendsten Mal, der Deutsche, der kein Deutscher ist, ein überragender Kicker, wie er das Goal schießt, Ballbehandlung. Also für ihn würde ich wirklich feierlich viel Geld zahlen, für ihn zu schauen, wenn er endlich mal zu einem Top-Club wechselt. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist Granit Xhaka, wie er dort bei gelb-roten Karte jubelt. Also ob sie das Goal hat geschossen gegen einen Verteidiger von Wolfsburg, hat mich sehr sympathische Geste gedünkt. Und vielleicht das Dritte, wie sich der Xabi Alonso verzockt hat, indem er sowohl der Wirtz als auch der Xhaka, und damit schließt sich der Kreis von meinen drei Beobachtungen, in Karabach auf Banken gesetzt. Das ist sicher keine gute Idee gewesen. Logischerweise Rotation, englische Woche und so weiter. Aber beide miteinander ist, ja, das muss nicht leiden, auch gegen Karabach nicht. Und ja, sie haben es noch gerettet, das 2-2 immer noch nie verloren. Das ist ja eigentlich wirklich unglaublich Mitte März. Also, Chapeau, ich gratuliere noch nicht, weil ich mir vor allem die Frage stelle, ich habe heute irgendwo aufgeschnappt, ich weiß gar nicht, wo Leverkusen, wo die 732 Fans den Titel werden feiern. Also, es hat kein Balkon offenbar, ich weiß gar nicht, ob es ein Rathaus hat in diesem Dorf. Also, geht er auf Köln, oder wie die Jüter feiern?
Keine Ahnung.
Und du bist nicht so cool, also, du bist ja
Firma, wohl. Auf dem Firmenareal von der Bayer Fabrik, würde ich sagen.
Ja, ganz rein, das längt wahrscheinlich, genau, ja.
Ja, aber, also, bei dem Jubel von dieser gelb-roten Karte, muss ich dir schon sagen, ist mir auch aufgefallen. Ist mir nicht positiv aufgefallen.
Mhm.
Ja. Aber, ja, es ist, wie es ist.
Gut.
Bayern München hingegen, ich habe ja das Gefühl gehabt, oder ich habe nochmal angekündigt, dass Bayern vielleicht gegen Lazio Rom gönnt und dann in der Champions League weiterkommt, dann aber gegen Mainz vielleicht stürchelt und dann das letzte Spiel von Thomas Tuchel könnte sein. Da habe ich mich natürlich sehr geirrt, weil zum einen der Bo Hendriksen Lehrgeld hat müssen zahlen, dass zwar gross kannst sagen, spielst mutig gegen Bayern, aber meistens, wenn du halt nicht auf Augenhöhe bist und mutig spielen gegen Bayern, kommst du richtig drunter.
Ja, also ich bin völlig verwirrt gewesen, wie hoch dass die gepresst haben, was sie versucht haben, sehr mutig, genau, sie sind fast belohnt worden, also es ist eigentlich erstaunlich lang, ja, sie sind gut mitgehalten. Ist natürlich naiv gewesen, so zu spielen, und er hat gar nicht so spielen wie er bei Zürich eigentlich sehr erfolgreich ist gewesen und wie man auch so spielen sollte. In München auf der anderen Seite, wenn du dich hinten reinstellst, es ist ja ein bisschen ein dummer Ausdruck, aber ich finde, er ist absolut zutreffend. Ein Spiel in München ist für die allermeisten Bundesliga ist ein Bonusspiel, oder? Du verlierst ja in der Regel, wenn sie nicht die tiefsten Krisen sind. Und warum probierst du nicht etwas? Am Schluss ein 8-1 ist natürlich unschön, das ist auch nicht gut für die Moral von einer Mannschaft, aber ja, auch wieder eine Phrase, schon ein Satz, aber ob du jetzt 1-8 verlierst oder 0-1, schlussendlich in München rettest du dich vermutlich nicht in der Bundesliga, sind wir uns einig.
Das halte ich für eine sehr inkompetente Aussage von dir.
Mhm.
Weil Köln auf dem drittletzten Platz hat 19 Goal geschossen, 42 Gegengol. Mainz hat jetzt 20 Goal geschossen, also eins mehr, und 46 Gegengol.
Mhm.
Falls also auf Tordifferenz rauskommen, Ende Saison, dann wäre das doch nicht so egal, wie du das jetzt dargestellt hast.
Gut, ich werde meine Kompetenz ganz schnell wiederherstellen. Ich habe letzte Woche mehrmals gesagt, in unserem Zweier-Podcast, Bayern können Lazio natürlich schon schlagen, 3-0 zum Beispiel, oder Kane macht 3 Goal, habe ich gesagt, es waren nur 2 gewesen, also bin hochkompetent, von dem her ist wieder gut, oder?
Nein. Nein, aber dass es ja im Abstiegskampf schon auch um Torverhältnis, also weißt du, ich meine das jetzt ernst, wenn es im Abstiegskampf ums Torverhältnis geht und du dich 8-1 abschlachten lässt, egal ob Bayern München oder nicht, weiss ich nicht, ob man da vielleicht noch zu fest in der dänischen oder Schweizer Liga ist und noch nicht in der grossen Bundesliga ankommt.
Also gut, es ist natürlich nicht gut, 8-1 zu verlieren, das ist natürlich eine relativ logische Aussage, ich kann es nochmal sagen, es ist nicht so gut, 8-1 zu verlieren. Ich finde den Ansatz, mal etwas zu probieren, mutig zu sein, vielleicht unerwartet zu spielen, alle erwartet, Boah Henningsen stellt zwei Bösser auf im eigenen Strafraum. Finde ich nicht falsch. Es ist natürlich hinteraus und im Nachhinein ist er auch kritisiert worden, glaube sogar von Martin Schmidt, also vom was seinem Vorgesetzten, von einem Schweizer, von einem Walliser, es sei naiv gewesen, so zu spielen. Ist sicher nicht ganz gut und nicht ideal für die Stimmung im Club. Aber ich bleibe bei meiner Meinung, auch wenn du es inkompetent findest, es ist nicht so falsch, vielleicht mal etwas zu probieren. Es fällt ganz, ganz einfacher Klasse gegen ein Team, wo so gut aufgelegt ist, nach Keynes, Anne und so weiter, Musiala, haben ja wirklich, ja, haben es gut gemacht und haben sich den Frust vor Leber geschossen. Ja, geht weiter.
Wir haben ja jetzt schon lange immer wieder die Aussendarstellung von Thomas Tuchel kritisiert. Wie hast du jetzt die letzte Woche wahrgenommen, eben nach dem 8-1, auch nach Lazio Rom, eben wenn man gewinnt, ist natürlich alles einfacher. Aber ich habe gefunden, er hat jetzt die Woche ein bisschen entspannter gewirkt.
Ich glaube, bei ihm ist schon ein bisschen der Druck weg. Erstens durch die Entscheidung, die gefallen ist, auch wenn sie nicht schön war für ihn, wie es weitergeht nach dieser Saison. Zweitens natürlich durch den Sieg. Wunderschön habe ich gefunden, dass er sich ja offenbar den Fuß oder was auch immer gebrochen hat, wo er gewütet hat, in der Kabine gegen eine Tür hat geshootet. So ist es einmal erzählt und überliefert worden. Er ist ja jetzt so mit einem Fusseinsatz oder wie auch immer unterwegs und hat ja nicht so aktiv können coachen, wenigstens gegen Lazio nicht. Hat mich noch witzig gedacht. Es ist schon so, er hat hier eine Pressekonferenz vor dem Mainz-Spiel, da habe ich schnell reingeschaut, was mich interessiert hat. Es war recht klar gewesen, hat der Journalist auch direkt angesprochen und gesagt, hey, es kommt darauf an, wie ihr das jetzt interpretiert. Ich gebe die Meisterschaft nicht auf, aber ich muss realistisch sein, 10 Punkte holen wir vermutlich nicht mehr auf. Jetzt könnt ihr die Schlagzeilen machen, Tuchel wirft das Handtuch oder ja, sinngemäss oder es eben richtig analysieren, dass es unseriös wäre, jetzt noch zu sagen, wir können Meister werden. Hat mir recht klar gedacht, aber es ist natürlich alles viel zu spät und ich bleibe bei meiner Meinung, dass es nicht ideal war, die Entscheidung so zu treffen, aber es ist logischerweise vieles passiert bei Bayern. Der Eberle hat erst gerade angefangen, ist eine Frage von Alternativen und jetzt kommt es auch extrem darauf an, vielleicht auch, was dort Auslosungen gibt für ein Viertelfinal, denke ich mir. Wo ich ja schon mal gesagt, Bayern kann die Champions League gewinnen, so absurd wie es klingt. Wäre vielleicht jetzt nicht ideal, schon im Viertelfinal auf City zu treffen.
Wenn du so weitermachst, können wir die Folge nicht ideal taufen.
Wieso nicht? Du hast jetzt eine super Überleitung zu City, aber das habe ich jetzt nicht gut gesagt.
Ja, du hast einfach nicht ideal schon wirklich sehr oft benutzt jetzt. Ist mir aufgefallen. Nicht ideal.
Das ist nicht ideal, nicht ideal. Nur 4 Sterne.
Ja. Ach, du provozierst wirklich schlechte Bewertungen heute und nervst mich wahnsinnig. Auf jeden Fall. Premier League heute ein ganz, ganz grosses Top-Spiel gsi. Kollege von mir ist in Thailand gsi, während dem Liverpool gegen Manchester City gespielt hat. Und wirklich, ich glaube, an jedem Ort hast du das Spiel gesehen, auch bei uns, also all meine Kollegen, Fußballkollegen, die nicht FC Basel oder IB-Fans sind, haben das Spiel geschaut heute. Das letzte Mal Klopp gegen Guardiola, bis auf Weiteres. Es ist 1-1 rausgekommen. Arsenal ist jetzt Tabellenführer der Premier League. Punktgleich dahinter ist Liverpool. Und ein Punkt dahinter ist Manchester City. Hast du das Spiel ein bisschen hineinschauen, obwohl du im Wankdorf warst? Es war unfassbar geiles Spiel gewesen.
Ja, ich muss leider zugeben, dass ich nicht so viel reinschauen konnte, wie ich mir vorgestellt habe. Ich kann dann auch noch lustige Geschichten dazu erzählen, die vielleicht deine Stimmung ein bisschen aufhauen. Aber ich habe schon reingeschaut, ich habe die Schlussphase gesehen und ich habe natürlich jetzt auch noch nachgeschaut und gelesen und so. Und es ist logischerweise ein Topspiel gewesen, wie erwartet, obwohl Liverpool 8 oder 9 Absenzen gehabt hat, auch sehr viele junge Spieler hat eingesetzt. ja, es war sehr cool gewesen, das Spiel, die Schlussphase, wo ich noch reingeschaut habe, hin und her und wirklich, ja, es ist ein grosser Match und es stützt meine These, dass es eben schön wäre, wenn mehr Teams aus der Premier League zum Beispiel Champions League wären, aber das ist ein anderes Thema, aber es ist Liverpool gegen City, Klopp gegen Guardiola ist immer grossartig. Findest du das Resultat, du hast wahrscheinlich den ganzen Match geschaut, geht ja nicht schlussendlich so unentschieden.
Ich finde, Liverpool hätte schon dürfen gewinnen. Ja, also City hat auch Chancen gehabt, aber ich habe wirklich gefunden, Liverpool ist fast mit einer B11 unterwegs. Und aufgrund von vielen Verletzungen und so weiter. Und wie City unter Druck gekommen ist, immer wieder ist im Spiel, habe ich also jetzt von dem City schon länger nicht mehr gesehen und bin wirklich beeindruckt gewesen. Aber das Tempo eben hin und her, am Schluss hätten beide können gewinnen mit einem Lucky Punch. Liverpool hat sich ein bisschen mehr verdient. Und ich weiss nicht, wenn du noch in die Schlussphase hineingeschaut hast, Penalty-Szene, Doku. Mhm. Ein sehr hohes Bein bzw. Fuß gegen den McAllister in der 99. Minute, habe ich gefunden. Also in der Schweiz, ich habe im Gruppenchat von meinen Fußballkollegen gesagt, in der Schweiz hätte es rot gegeben und 3 Spielsperren.
Ich provoziere dich jetzt nicht noch weiter, jetzt hätte ich einen lustigen Spruch auf Lager gehabt, aber ja, es ist eine klare rote Karte und es tut mir leid, muss ich den VAR jetzt gleich wieder erwähnen, aber für was hast du den VAR, wenn du in so einer Situation, auch wenn es die allerletzte Sekunde vom Big Game ist, nicht eingreifst? Also das ist eine körperliche Attacke, natürlich ist es unglücklich, er kommt spät, er will auf den Ball, aber er streckt ihn auf Brusthöhe, nicht in den Gegenspieler, und wenn es jemals eine Penalty hat müssen geben, dann und wenn es jemals überhaupt auch nochmal annimmt, einen guten Grund gegeben, der Videobeweis einzuführen, das ist für so eine Situation, wo schlussendlich der Match muss entscheiden, schlussendlich die Meisterschaft kann entscheiden. Also ich war völlig fassungslos gewesen und ja, also 100%ige Penalty gibt es gar keine zwei Meinungen und es ist halt einfach schade. Na, klar, ja, der Klopp hat es relativ locker genommen, aber für mich ist das schon fast ein Skandal.
Also ich glaube, nachher vielleicht ist er im TV-Interview noch gelassen gewesen, aber ich glaube, nachher in der Pressekonferenz hat er schon noch ein bisschen Gas gegeben. Also ich habe ein paar Headlines jetzt schon gesehen, dass er recht am Wüten war. Und ja, also ich meine, der Videoschiedsrichter hat ja wahrscheinlich entschieden, dass das keine glasklare Fehlentscheidung ist. Weil wenn er ihn rausgeschickt hat zum Bildschirm, hätte er ja sicher Penalty gegeben, oder?
Ja, aber was ist denn eine glasklare Fehlentscheidung, als wenn einer der andere auf Brusthöhe abstreckt? Also, ich weiss es auch nicht. Vielleicht ist es so, wie du sagst. Vielleicht ist es so einfach absolut unfähige Sache, der VAR. Und ja, wenn es schon gibt, und der setzt ihn doch auch richtig ein. Also, ich meine, Kopfverteilung, Entschuldigung für das Wort, aber das ist so eine, es ist nicht irgendwie Brighton gegen West Ham in der 38. Runde, wo es um 9 geht. Es ist das Spiel, das sehr vorentscheidend ist. Du hast die Situation. Also gib den Penalty. Gib ihn und hab Mut. Und es ist schon ein bisschen verdächtig. Und ich tue jetzt überhaupt keine Verschwörungstheorien aufstellen, aber es ist verdächtig, dass schon häufig die gleichen Teams auch ein bisschen Glück haben. Es ist halt schwieriger vielleicht gegen City so eine Entscheidung zu fällen in 99. Minute. Massiv, oder? Du da niemandem etwas unterstellen, aber du musst doch einfach klar sehen, dass das, also wenn du der Videoschiedsrichter bist, wo hocken die Zänge und irgendwie in der Keller ist man gleich wo, und du siehst die Szene, und du siehst wieder andere, du kannst sie anschauen, du siehst eine zweite, dritte, vierte, fünfte Wiederholung. Also was ist das Foul? Also was ist das Foul?
Ja, ich finde es schön, dass wir uns da, jetzt einmal noch einig sind heute. Also, es ist schon, ja. Ich sehe den Punkt, das wäre vielleicht dann auch mal ein Thema wie sonst, wenn es wieder aufploppt. Es hat schon, wie du sagst, vor allem die grossen Teams mit grossen Stars und grossen Trainern auf der Seite, haben schon immer wieder mal ein bisschen Glück in so Entscheidungen. Vielleicht haben wir da als Schiedsrichter schon ein bisschen mehr Respekt. Vielleicht ist das auch unsere Wahrnehmung. Ich weiss es nicht. Er hat ja auch in der Champions League Situation von Leipzig, Real Madrid, kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Auf jeden Fall, du hast den Manuel Akanji noch getroffen. Du hast nicht nur den Silvan Widmer mit mir zusammen im Gespräch gehabt, sondern hast den Manuel Akanji noch getroffen am Donnerstag zwischen Champions League und absolutem Topspiel. Hast du noch dran? Wie hast du ihn erlebt?
Genau. Mittwochabend hat der Manuel Akanji seiner Meinung nach das schönste Goal in seiner Karriere geschossen gegen Kopenhagen nach einem Eckball, ein Volley-Schuss, wirklich ein sehr schönes Goal. Okay, er hat gesagt, er hat noch ein schönes Kopfball gegen Chelsea gemacht. Machst du dich vielleicht daran erinnern?
Ja.
Ich habe es nicht präsent gehabt, das war ähnlich schön gewesen. Ist zum Man of the Match gewählt worden. Hat er natürlich gefragt, ob das immer etwas bedeutet. Professionelle Antwort, nein, wichtig ist, dass wir gewinnen. Und es ist auch schon ein bisschen so, häufig werden die Man of the Matches Awards ja schon ein bisschen vergeben, schießt eines Goal, ist noch Verteidiger und so weiter. Er ist jetzt, ja, er ist sicher gut gewesen gegen Kopenhagen, aber es ist ihm jetzt nicht wahnsinnig wichtig gewesen. Wir haben ihn am Donnerstag getroffen, es waren zwei Interviews gewesen, auch wieder über Silvan Widmer quasi. Die Sonntagszeitung hat auch eins gemacht, ich habe für die NZZ am Sonntag ein Interview gemacht, die Sonntagszeitung hat dann kein Interview gemacht, sondern einen Text. Es ist interessant gewesen, interessant ist vor allem gewesen, ich weiß nicht, ob du schon mal bist, ich war schon mal auf dem sogenannten Etihad Campus gewesen, sympathischer Name für ein Trainingsgelände von Manchester City, von einem äußerst sympathischen Club. Okay, Ironie funktioniert manchmal nicht.
Ja, 12, seid ihr ein Bull-Fan?
11 oder 12, ja, die haben nicht 116 Verfahren im Haus, wo sie beschissen haben, wie Manchester City. 12 Felder, unfassbar gross, die Medienabteilung allein hat etwa 20 Leute. Es ist ein grosser Club, es ist der beste Club der Welt im Moment. Und es war perfekt organisiert gewesen. Mega nette Angestellte. Ich habe natürlich mit jedem, den ich über den Weg gelaufen über Istanbul geredet und City Inter. Und ausnahmslos jeder hat gesagt, dass Inter besser war. Hat mich ein bisschen gefreut, aber auch nichts gebracht. Der Manuel Akanji selber ist, ja, er gibt jetzt nicht wahnsinnig viele Interviews. Ist, glaube ich, auch nicht seine Lieblingsbeschäftigung. Aber er hat nicht so viel geschlafen nach dem Match. Hat zwei kleine Sünden heim. Ist aber sehr freundlich gewesen, aufmerksam, hat klare Antworten gegeben, mit dünkt, und, ja, hat sich auch Zeit genommen, auch noch für die Fotos, die wir dort machen dürfen. Ist, ich finde ihn wirklich interessant, und finde es fast ein bisschen schade, dass es sich nicht mehr einbringt. Jetzt auch eben, nicht nur medial, sondern vielleicht auch, man hat das Gefühl, er muss eher das Gefühl, im Nationalteam, obwohl die Kraft seiner Leistungen und Klasse logischerweise ein klarer Leader ist, ist er manchmal fast ein bisschen zu ruhig, auch nach dem Match. Wieder beim Fernsehen, Halbschweizer Fernsehen. Ich würde mir von ihm dort noch ein bisschen mehr erhoffen, dass er sich noch ein bisschen mehr positioniert. Ja, das Gespräch selber lesen Sie nachher, NZZ am Sonntag. Ich finde, es lohnt sich. Viel spannende Themen und er hat auch recht interessante Sachen gesagt. Ich weiss nicht, ob du bei meinem Monolog schnell ein bisschen unterbrechen oder irgendetwas erzählst, würde ich sagen, oder?
Ich bin absolut in der Meinung, dass er sich ein bisschen mehr medial könnt ihr positionieren innerhalb von der Nationalmannschaft. Es ist schon, oder Granit, Scheck, Jan Sommer und die sind so die drei, wo wenn sie etwas sagen, dass es dann ein bisschen Strahlkraft hat. Und er hat durchaus die Fähigkeit auch, ist ja auch ein hat wirklich, also ich glaube, sehr intelligenter Mensch, die Kopfrechnen-Videos sind ja mittlerweile, glaube ich, allen bekannt, unter anderem, und hat ja auch eine Kolumne mal gehabt, glaube ich, selber, obwohl er ja Medienarbeit, glaube ich, eher als Strafaufgabe sieht. Aber ja, wenn er dann halt zu uns kommt, in der Arme von Nazi, sagt er dann einmal wirklich nicht wahnsinnig viel, sondern einfach das, wo, ja, so kurze Antworten, damit er nachher wieder kann duschen kann. Kann man auch so machen. Absolut kein Vorwurf. Ich möchte aber gleich schnell sagen, also die zwei, drei knackigste Sachen, die er rausgelassen hat, vielleicht zum Thema Nationalmannschaft, Guardiola, ich weiss es nicht. Für die, die jetzt kein NZZ-Login haben oder nicht können lesen, ich weiss auch nicht, hast du
ja, also das sind 10'000 Zeichen, kann man sich jetzt nicht so viel darunter vorstellen, Topo-Seite, die knackigste Aussage, also er ist logischerweise ein Profi, es ist logischerweise auch wieder von etwa 17 Stellen gegengelesen worden. Eine Aussage ist leider, dass ich sie aufmerksam war. Ich habe sie harmlos gefunden, abgeschwächt worden, aber es ist klar, wenn sie so wäre durchgekommen, wie er es gesagt hat, wäre es bis und mit EM natürlich eine Headline gewesen. Er hat quasi, ja, die Aussage ist jetzt so, ich will auch an einem Turnier jedes Spiel gewinnen. Finde ich auch fair enough. Ich habe es auch so gemacht aus Medienverantwortlichen vom SFV. Ist absolut okay. Ich finde es spannend, zum Beispiel, ein spannender Punkt, der mir aufgefallen ist, er hat in seinem Leben 3 Transfers gemacht. Und ich habe ja vorletzte Woche den Thomas Stamm getroffen, der sein Trainer war, zu Winterthur. Jetzt ist er Trainer beim SC Freiburg, zweite Mannschaft, damit wir das schnell wiederholt haben. Und er hat dann in Ruhe 18 gehabt, bei Winterthur. Er hat mir erzählt, eben, der Kanti sei eigentlich immer klein gewesen und so. Und nicht unbedingt überragend. Und er hat dann eine riesen Entwicklung gemacht mit diesem Wachstumsschub. Und das hat der Kanti eigentlich bestätigt, dann, oder? Er sei immer klein, langsam, dünn gewesen. Und er auf einmal sei gross, stark, schnell gewesen. Das sei relativ schnell gegangen. Er hat dann bei Basel einen Kreuzbandriss gehabt mit 20, was ihn auch ein bisschen demütiger gemacht. Und er hat einfach auch durch den Kreuzbandriss gemerkt, er hat zu arbeiten, am Boden bleiben, von nichts kommt nichts. Aber die drei Wechsel, oder? Er ist von Winterthur eben nicht ein Supertalent, nie 100 Junioren-Länderspiele, geht direkt zum grössten Club der Schweiz, dann zumal mindestens hat es gestimmt, zum FC Basel. Ist näher vom FC Basel, nicht zu Wolfsburg oder Leverkusen, sorry für das, aber nicht zum Top-8-Club in der Bundesliga, sondern zu Dortmund, Top-2-Club, und ist von Dortmund zum leider besten Club der Welt City gewechselt, oder? Also er hat immer krasse Challenge genommen. Er sagt einfach, dass das so sei gern. Klar tönt das jetzt gut im Nachhinein. Er liebt Herausforderungen, er hat keine Angst, er sei selbstbewusst, er glaubt sich. Tönt jetzt alles aus einem Motivationsratgeber, aber er hat es gemacht. Er hat es gemacht. Und ich glaube nicht, dass ihm viele zutraut haben, bei Manchester City einer von den 3, 4, 5 Spielern zu sein mit den meisten Einsatzminuten in dieser Weltauswahl. Das hat mich spannend natürlich beim Guardiola, hat er 2, 3 Beispiele erzählt, wie er mit ihm arbeitet, kürzlich gegen Bournemouth. Ich glaube, 1 noch gewonnen, bin ich nicht sicher. Ja, hat er super verteidigt, bei Pässe in Tiefe und so, und bin, ja, sehr gut antizipiert, aber er hat ihm krass genau gezeigt, wie er bei Flanken falsch gestanden hat, wirklich fast Zentimeter, um Zentimeter rumgeschoben und gesagt, hier musst du die Bewegung machen, hier so. Also, der Pep hat schon irgendetwas sehr Krasses an sich, oder? Er sagt, er ist streng, direkt, offen, der Guardiola, aber er lehrt jeden Training, wo er so präzise Anweisungen gibt, wo er so klar analysiert. Das hat mich eigentlich fast am meisten beeindruckt. Zum Thema Xhaka Yakin hat er logischerweise nichts von Substanz erzählt. Wäre ja ziemlich dumm, wenn er irgendetwas würde erzählen, wo, ja, das tun wir lieber intern ansprechen, wenn es überhaupt etwas gäbe.
Okay.
Hast du es noch nicht gelesen? Hast du es nicht gelesen in dem?
Nein, ich habe es nicht gelesen. Also er ist irgendwann mal gewachsen bei Winterthur. und er möchte alle Spiele gewinnen an einem Turnier. Das sind die zwei knackigsten Aussagen. Ja, gut. Vielleicht weiß ich es auch nicht.
Ja, ist gut, ist gut. Du bist ein guter Kollege, muss ich sagen. Machst du es gut.
Aber jetzt noch zu deiner absoluten Nazi-Expertise.
Mhm.
Jan Sommer wird wahrscheinlich Meister mit Inter Mailand, mindestens Meister. Granit Xhaka könnte mindestens Meister mit Bayer Leverkusen werden. Manu Akanji potenziell kann auch alles gewinnen, vielleicht auch nicht, aber du hast sozusagen die Säule von der Schweizer Nationalmannschaft an dieser EM wird mit einem riesen Erfolgsmoment in das Nazi-Camp einziehen. Hoffentlich. Also vielleicht nicht mit einem verlorenen Champions-League-Final, aber mit einem Meistertitel. Was könnte das für einen Einfluss haben auf die Schweizer Nazi?
Ja, das hat der Akanji auch gesagt. Oder? Also wir haben lustigerweise, oder nicht ganz unerwartet, auch noch ein bisschen über Inter Mailand geredet, wo sie letztes Jahr im Finale gegen sie hatten, wo er auch gesagt hat, es sei nicht ihr bester Match. Das hat er übrigens auch noch spannend erzählt. Oder? Wie für alle, wie klar ist, sie haben ja Bayern und Real weggeputzt. Meisterschaft, FA Cup, das sind einfach so mitgenommen worden und es für alle klar gewesen, Istanbul 4-0 gegen Inter, oder? Und sie haben gewusst, Inter ja. Sind eine super Mannschaft und es sind auch in diesem Jahr so, also er verfolgt natürlich vor allem die Schweizer Teamkollegen, das sind der Xhaka oder Sommer natürlich, und er sagt auch jetzt, also Inter sind unglaublich stark, oder? Es, logisch weiss ich, und das hat mich noch interessant gedacht, oder? Er hat 12 Stunden vorher hat er ein Champions League Match entschieden, bester Spieler. Es ist ihm wie egal gewesen. Es ist wie wenn du jetzt den Sohn richtig schreibst. Also es ist wie Alltag, oder? Du hast es nicht mal richtig geschrieben, Entschuldigung. Aber er hat wie ein Alltagsgeschäft erledigt. Es zählt nur der Titel für City. Und das Anspruchsdenken, ich meine, das prägt einen Spieler. Er sagt dann eben auch, ja, ich gehe in jedem Match, ich muss in jedem Match mit City und ich muss gewinnen. Es gibt ja gar keine Alternative. City ist so gut und so gross. Und das Denken mitzubringen, ist natürlich cool. Also, das wird er hoffentlich mitbringen ins Nationalteam. Und der Granit erlebt jetzt etwas sehr Ähnliches zu Leverkusen. Und das haben wir schon geredet. Und der Sommer, ja, ich weiß nicht, aber kommt da nie ein Go. Also, die drei, sagen wir mal, wichtigsten Spieler im Nationalteam, wie du richtig sagst, tatsächlich eine Top-Saison. Und ja, das kann sicher helfen, weil sie halt einfach auch die Achse der Mannschaft sind. Dummerweise ist vielleicht der ein oder andere Spieler nicht ganz so gut in Form. Ja, wir haben ja über die Zusammensetzung von Innenverteidigung geredet, oder? Jetzt muss ich halt gleich schnell ausholen. Du musst das Interview nicht lesen, weil du es nicht spannend findest. Aber es gibt schon noch, oder? Er besitzt, ich gehe nachschauen, der spielt mal Dreierkette, mal Viererkette, der Guardiola. Er hat, glaube ich, jede Position in Viererkette und jede in Dreierkette schon gespielt. Also, es sind 7 Positionen. Hast ja links, halb links und so weiter. Er hat auch schon im defensiven Mittelfeld gespielt. Das ist krass, oder? Wie, er spielt am liebsten im Zentrum. Das schon. Also, in der Viererkette im Zentrum fühlt er sich am wohlsten, aber er kann rechts in der Dreierkette, er kann linken Verteidiger spielen. Die Polyvalenz ist natürlich schon Wahnsinn. Das hätte ich ihm ganz ehrlich nie zugetraut. Dass er Aussenverteidiger so souverän auf dem Niveau spielt, dass er sogar auf dem 6 im defensiven Mittelfeld kann spielen. Aber dass er mit dem Fabian Schär zum Beispiel nicht gut zusammenpasst, hat er natürlich nicht gesagt, hat ihn darauf angesprochen. Er sagt, es sei nicht so, er spielt mit allen gerne zusammen. Aber es ist einfach so, sie sind beide gerne der Chef, sie haben beide gerne den ersten Ball im Spielaufbau. Der Schär ist dann stark, wenn er wie bei Newcastle einen daneben hat, der abräumt. Das könnte er Akanji sein, ein Abräumer, aber das will er ja nicht. Wo er bei Manchester City Stammspieler ist, sieht er sich nicht als Nummer 2 in der Innenverteidigung. Also passt er besser zum Elvedi. Also da gibt es schon den einen oder anderen Knackpunkt, wo vor allem der Murat Yakin jetzt muss lösen. Wie würdest du spielen? Wie würdest du spielen im Nationalteam in der Verteidigung?
Ich bin halt schon mittlerweile ein rechter Fan geworden von der 3er bzw. 5er Kette. Und ich würde wahrscheinlich ja, eigentlich, also wenn der Fabian Schär so spielt wie bei Newcastle, müsste er mit Akanji und Richie Rodriguez in dieser Dreierkette sein. Aber ja, es funktioniert halt einfach irgendwie nicht. Und der Nico Elvedi, muss man schon sagen, macht größtenteils einen sehr soliden Job. Oder? Vielleicht noch zum Abschluss von dem Premier League-Dings. Ich habe vorher erwähnt, das ultra spannende Meisterschaftsrennen, vielleicht eines von den spannendsten. Ein Zuhörer hat mir heute das Mail geschrieben, vielleicht das spannendste in den letzten Jahrzehnten, mit diesen drei Clubs, wo, ich habe ja mal gesagt, Arsenal, Türkei, für mich so klammheimlich im Hintergrund von Liverpool und City, immer mehr tendiere ich zu Arsenal. Was meinst du?
Nicht Arsenal, nicht Liverpool. Leider die Falschen. Das ist mein Tipp. Weil Haaland, De Bruyne, Silva, ja, es ist einfach Foden, es ist einfach unfassbare Qualität. Sorry, wenn ich dich schon wieder enttäusche, aber du hast mir ja heute schon Inkompetenz unterstellt, dann mache ich doch das jetzt gerade in dieser Folge, weil es ist etwas sehr Inkompetenz, was ich jetzt mache. Ich kritisiere den Pep Guardiola, aber mir, die Aufstellung heute wieder, oder? Mir fällt auf, er tut, es ist so krass, wie er aufstellt. Er hat heute zum Beispiel den Guardiola oder Diaz nicht lassen spielen. Möglicherweise ist er angeschlagen. Akanji hat gespielt. Damit wollte ich nicht sagen, dass er Akanji nicht spielen sollte. Aber er stellt nicht die Mannschaft so auf der Seite. Das sind dann irgendwie Foden, Alvarez, weiss ich gar nicht, was er genau für eine Position hatte.
Also auf der Seite.
Ja, eben, aber das ist doch kein Seitenspieler, der Alvarez. Also, und der Foden muss auch mehr, eigentlich auch mehr im Zentrum sein. Er hat ja Aussenverteidiger. Er hat den Walker rechts. Er hat ja die Möglichkeiten. Und er will dort irgendetwas durchzwängen, wo ich manchmal das Gefühl habe. Und ja, ich weiss, es ist natürlich jetzt Gotteslästerung, aber wo sich die Spieler gar nicht so wohlfühlen. Er würde auch am liebsten mit 10 zentralen Mittelfeldspielern spielen und links und rechts ist mir egal. Und das ist okay. Er ist Trainer. Er ist der grösste Trainer der Welt vermutlich. Aber ich frage mich manchmal schon ein bisschen, die haben 7 Billiarden ausgegeben für das Team. Du könntest die Mannschaft manchmal ein bisschen logischer aufstellen. Und jetzt, okay, ich bin das kleine Podcast-Würstli aus der Schweiz, so getrau mich das zu sagen, aber es ist einfach ein bisschen meine Meinung. Ich weiss nicht, wie du das siehst, aber manchmal, die stößt sich ja manchmal fast auf den Füßen dort. Also heute haben sie wirklich, ja, und noch ein bisschen nachgeschaut, auch in Schlussphase, wie das Gefühl gehabt. Klar, der Einzuleistung, ich meine, das sind so brillante Spiele, der Doku, wie er dort durchkommt, wenn er den Posten trifft, es hat nicht viel mit dem System zu tun, aber sie sind einfach brillante Spieler, aber irgendwo fällt es mir manchmal ein bisschen eine Logik und das ist ihm ja jahrelang wie vorgeworfen worden, dass er immer noch das besondere Etwas sucht. Habe ich mich jetzt total verrennt und bekommen wir jetzt Minussterne für die Aussage?
Nein, ich weiss nicht, ob es zwei unterschiedliche Sachen sind. Eben, wenn er sich zum Teil komplett verspekuliert hat, in so Champions League Halbfinals oder so. Aber heute ist schon, ich gebe dir schon recht, ich meine, der Kyle Walker auf der rechten Seite hat zwischen ein Riesenspiel gemacht, nicht gefunden, defensiv. Mhm. Aber es ist schon Ake, Akanji Walker ist die Verteidigung gewesen, Akanji in der Mitte, was ich jetzt auch noch nicht oft gesehen habe bei City, also oft ist wirklich Diaz oder gut, der Stones ist dann im Mittelfeld gewesen. Im Mittelfeld hast du wirklich fünf Leute gehabt. Und vorne leider Haaland, wo wieder sehr wenig gesehen hat. Aber ich habe schon auch das Gefühl, man könnte das so sehen. Eben, Guardiola, ich meine, der hat schon alles gewonnen in seinem Leben. Und der wird schon seine Ideen haben. Aber ich habe das Gefühl, gerade die Spieler, die man immer sagt, sind absolut matchentscheidend. Haaland, De Bruyne, wahrscheinlich einer der besten Spieler auf der Welt, auch ein bisschen underrated immer noch. Phil Foden, wo viele sagen, auch der Pep Guardiola ist aktuell der stärkste Spieler in der Premier League. Die hast du heute nicht so gesehen wie auch schon. Und obwohl ja wirklich auf der Gegenseite nicht die Überspieler gewartet haben, oder? Also Gomez, Linksverteidiger, Van Dijk, innen, Kwanza, wenn man den, spricht man den so aus?
Vermutlich.
Bradley, Rechtsverteidigung, also ich weiss nicht einmal, ob alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die kennen. Und also wäre, glaube ich, schon möglich. Und ich meine, Liverpool hat ja wirklich hohen Druck gemacht auf die Defensive. Ich weiss es nicht. Es ist jetzt ein bisschen sehr nerdig und ich glaube, du hast sicher auch recht. Aber am Schluss, wenn er die ganze Zeit alles gewinnt, hat er ja auch hat er auch seine Berechtigung oder seine Wechsel, die er macht.
Jawohl, gut. Wir haben das so viele spannende Themen mit der Vorrat
gemacht. Darf ich noch schnell etwas abschliessen zu Man City? Mhm. Was ich mega spannend fand und nicht gewusst habe, über die Triple-Saison gibt es eine Netflix-Doku, die Anfang nächsten Monat rauskommt. Und das ist natürlich schon noch geil, wenn Netflix oder Amazon oder wer immer dann mal dabei ist, wenn so ein Team einfach gerade alles abräumt.
Oh ja, der wird bitter, die anzuschauen. Vor allem... Ja, wobei, wie der Grealish gefeiert hat in Istanbul, und vor allem der Akanji hat gemeint, er hat in den nächsten Tagen, das ist nicht ein Part of the Interview gewesen, ich weiß nicht, ob ich das darf fragen, er hat auch nachher ziemlich hart gefeiert, also ja, es ist schon noch cool gewesen, muss ich zugeben.
Gut. Ich fange auf die Doku. Aber es hat auch in der Schweiz ein Top-Spiel gegeben, und ich habe gefunden, durchaus auf dem Schweizer Level auch ein sehr unterhaltsames. Du bist im Stadion gewesen, IB FC Basel. Das Ergebnis lässt nicht vermuten, dass es ein Topspiel war, wie ich gerade gesagt habe. Wie hast du es wahrgenommen?
Ja, alles im Zusammenhang mit Basel ist im Moment schwierig, als Top zu bezeichnen. Ich habe es ein bisschen bereut, habe ich dem Sohn versprochen, den Match zu schauen, wo ich eben ein bisschen spät realisiert habe, dass City Liverpool genau die gleiche Zeit ist. Ich habe das falsch nachgeschaut. Ich habe gerne beide im Fernsehen geschaut, wenn ich ehrlich bin, aber natürlich ist es IB Basel Klassiker, ausverkauft Wankdorf, super Stimmung. 5-1 für IB, der Match war nach einer Viertelstunde tot gewesen. Ich habe eigentlich gefunden, wir könnten heimgehen jetzt, aber es war keine gute Idee gewesen. Also wir haben wirklich fast bis zum Schluss ausgeharrt. Es ist krass, oder? IB wechselt der Trainer, die Spieler kommen raus und die Entschlossenheit beim 1-0, beim 2-0, die Überzeugung, vielleicht haben sie auch ein bisschen die Fesseln gelöst, vielleicht hat Rafael Wicki wirklich, ist natürlich ein Spiel, definitiv viel, viel zu früh, für das jetzt schon zu sagen, es hat auch ein bisschen gekämpft, es ist so ein bisschen, ist beschwert gewesen, alles in den letzten Wochen, und die sind einfach rausgekommen, Achtung, fertig, los. Ball ist schon für sie gelaufen, es ist ja kein Eckball vor dem 1-0 zum Beispiel und so weiter, aber um das geht's nicht, wenn 5-1 gewinnst. Starkes IB, sackschwaches IB, auch hier null Verständnis für Basel. Die Aufstellung. Sackschwaches Basel, Entschuldigung, null Verständnis für die Aufstellung. Celestini hat irgendwie versucht, es jetzt zu interpretieren, das 3-4-3 aufgestellt, völlig aus dem Nichts raus. Irgendetwas probiert, das hinten und vorne nicht aufgegangen. Völlig überfordert gewesen. Also, ja, nach einer Viertelstunde habe ich gedacht, es könnte 8-1 geben hier. Und das einzige Goal, was sie schiessen, ist ja, ich weiß nicht, was der Camara, er hat zwischendrin so Slapstick-Einlagen dort machen. Ein Fahrrückzieher am Boden, keine Ahnung, noch das Goal geschenkt. Aber, ja, wenn wir zuerst über Iber reden, oder wie hast du es gesehen? Oder hast du mehr den anderen Match geschaut?
Ja, also so wie IB wirklich aus der Kabine gekommen ist, auf jeden Ball gegangen ist, also vor allem in der ersten Halbzeit, wo ich ein bisschen mehr Fokus aufs Spiel hatte, wie die bissig gewesen sind, wie die haben wollen, wie die vorne gepresst haben, könnte man zumindest schon mal über den Verdacht äußern oder nachdenken, was denn die so in den letzten Wochen und Monaten so gemacht haben. Also das ist ja schon, ich weiss nicht, das gegen einen Trainer spielen gibt es ja offenbar nicht, aber also ich finde es ja schön, wenn es einen Trainereffekt gibt, dann ist es wenigstens nicht für nichts, das ganze Theater, aber so einen Effekt, ich weiss nicht, was das über die Mannschaft aussagt. Und gleichzeitig die andere fiese Aussage, wenn Fabio Celestini sich heute hat wollen für einen Job bei IB bewerben, ist das also richtig grusig in den Nase.
Ansichtssache. Aber ja.
Ja, also, stimmt.
Nein, aber man muss auch sagen, sie haben sich wieder Frust, wie bei beiden, ein bisschen, ja, vor Seel geschossen oder Monteiro, wo ja eigentlich alle Anlagen hat für einen Top-Offensivspieler zu sein, aber einfach nie ein Goal schießt. Macht zwei Riesen-Goal mit Entschlossenheit, die er irgendwie noch nie gezeigt hat, wie sich der Eiten durchsetzt beim 2-0. Also, ja, IB hat wollen und können vor allem. Es ist die beste Mannschaft der Schweiz, personell. Und auch wenn sie viel verletzt sind, auch wenn sie viel Abgänge hatten. Und das hat man halt gemerkt. Und sie haben auch nicht Look gelassen. Also sie haben wirklich, ja, ich finde, so dumm wie es klingt, aber Basel hat, sie haben sich nicht lassen, oder? Ja, Stimmen gehört, ja, Skandal, Arbeitsverweigerung. Das ist nicht der Fall gewesen. Sie sind einfach schlecht. Sie sind einfach schlecht. Richtig schlecht sogar. Und das kann ganz unschön enden. Aber ich weiss nicht, ob es in unserem Podcast jetzt zielführender wäre, wenn wir noch schnell ein bisschen bei IB bleiben, wo ich finde, es gibt ja schon ein paar spannende Punkte. Ich wohne in Bern, wie man gehört, und da kommen jetzt all die Kritiker kommen hinten führen und sagen, ja, ist ja klar gewesen, Speicher ist zu mächtig, Wagenburg, viel zu viele loyale Typen kennen, gibt Gegensteuer, IB, wo gar keinen starken Trainer und so weiter. Kommt alles hinten führen. Wie nimmst du das wahr oder wie beurteilst du jetzt die Entwicklung bei IB?
Ja, eben, also dass man schon die Leute in der Chefetage, in der Managementetage ein bisschen kritischer beurteilt als auch schon. Ob es jetzt Steve von Bergen ist, Christoph Speicher, auch der Stefan Schappi so. Aber das ist halt mit diesen Entwicklungen, oder? Man hat jetzt sehr lange, sehr erfolgreich geschafft, man hat höhere Erwartungen geschafft gegenüber den Fans, gegenüber Partnern, gegenüber uns Journalisten. Und jetzt hat es mal halt wie schon vor zwei Jahren wo man gegen FCZ Meisterschaft verloren hat, hat es halt wirklich einen Tiefpunkt. Und es ist jetzt schon, die Distanz ist nicht mehr so gross, wie man könnte erwarten. Ich finde aber, so wie sich die Mannschaft heute präsentiert hat, müsste die Distanz eigentlich so gross sein. Weißt du, was ich meine? Also das Potenzial in diesem Team ist ja, also offenbar spielt das Team einfach massiv unter Potenzial, was du ja schon lange sagst und wo man auch immer wieder hört, eigentlich ein super Team. Mega starke Individualspieler, hat ja auch noch ein paar, die verletzt sind, die sehr gut könnten sein in diesem Team. Und ja, also wenn die jetzt so weiter marschieren, dann wird es vielleicht gleich nicht so spannend im Meisterschaftskampf. Aber da zu dem Serve können wir ja wahrscheinlich nachher schon auch noch gut.
Ja, aber es geht ja ein bisschen um das grosse Ganze, oder nicht unbedingt. Ich möchte auch noch etwas zu einem Spieler sagen von IB, was mir wichtig ist, aber spannend ist ja jetzt, oder? Ich sehe es anders. Natürlich hat Christoph Speicher Macht. Er hat wahrscheinlich viel Macht für einen Fußballclub. Er war Sportchef, ist in Verwaltungsrat aufgestiegen, ist Mitbesitzer. Also mischt sowohl weiter oben mit, als auch unten immer noch, geht alles über seinen Bürotisch. Aber er ist einfach gut. Und er hat, also nochmal, vor 10 Jahren IB, heute IB, das ist das Werk von Christoph Speicher mit ganz vielen anderen Leuten, natürlich. Aber er hat eingeleitet mit seinen Ideen, mit seiner Vision, mit seiner, kann man kritisch sagen, Wagenburg-Mentalität, wo er halt seine Leute um sich schart. Aber das habe ich auch schon 100 Mal gesagt, das mache ich auch so. Ich würde auch Leute holen, die ich vertraue. Also die würde ich nicht holen. Du weißt, was ich meine. Nein, aber wir machen es ja auch so, Tobi, im Alltag. Du hast in deinem Team auch Leute, die du vertraust. Und ich mich auch so.
Ja, und du, ja.
genau. Und jetzt ihm das vorzuwerfen, ist mir einfach ein bisschen zu einfach. Nur weil es mal nicht, also nicht läuft. Sie haben die Champions League erreicht, sie haben 60 Millionen vom Konto, sie haben 23.000 Tourkarten verkauft, sie sind erst. Es ist unfassbar, ja, wie sich die eben innen verschoben haben. Kann ich manchmal nicht ganz ernst nehmen. Und ob sie jetzt einen starken Trainer wollen, ob sie ein Trainerclub sind oder nicht. Es gibt ja Trainerclubs, es gibt Spielerclubs. IBE ist ein Speicherclub. So einfach ist es. Und solange der Speicher hier ist, wird es so sein. Wenn man jetzt gehört, schon der Seoane hat sich hinterher beschwert, es sei schwierig bei IBE. Erstens glaube ich das nicht. Und zweitens, so what? Sie sind ja jedes Mal Meister geworden. Also was willst du? Du findest immer etwas zum Kritisieren. Und das geht mir ein bisschen auf den Sack. Dass das immer irgendwo etwas Negatives gesucht wird, wenn das so eine unfassbare Erfolgsgeschichte ist, die dir in Zürich oder dir in Basel oder die Leute in St. Gallen oder in Luzern oder irgendeiner Stadt in der Schweiz sich die Finger würden nachlächzen. Das, da habe ich schon ein bisschen Mühe damit. Ist die Botschaft angekommen?
Absolut angekommen. Christoph Speicher hat jetzt auch Anteil von IB, also ich glaube, da bringst du ihn nie mehr weg. Das ist so Uli Hoeneß-mässig oder das andere Beispiel wäre der Erich Vogel. Der bringst du jetzt einfach nie mehr weg. Der immer, wenn der Christoph Speicher wird jetzt einfach immer seine Finger drin haben. Und ich glaube, das ist auch gut. Und ich glaube, der ist ja auch so hoch gelobt worden in den letzten Jahren und ist aber immer mit beiden Füßen auf dem Boden geblieben, hat zumindest so gewirkt. Und auch jetzt, wo er vielleicht ein bisschen mehr Hauen bekommt, hinter der Kulisse oder Leute, die schlecht über ihn reden, der wird das auch können einordnen. Und wenn die jetzt Meister werden und nächstes Jahr wieder Champions League spielen, ist schon alles wieder anders, oder? Du kennst Christoph Speicher ja ein bisschen besser als ich. Ich meine, das ist schon so, oder? Er kann das gut einordnen.
Also ich finde, man kann ihm ganz, ganz viele Sachen vorwerfen, wenn man will. Transferpolitik, vielleicht auch die eine oder andere Trainerwahl. Aber etwas nicht, dass er abhebt und dass er arrogant ist. Er ist einfach gut, ich sage es nochmal, aber auch ein guter Mensch kann Fehler machen und sie haben sich vielleicht auch ein bisschen sicher gefühlt bei all diesen Verkäufen in den letzten 10 Monaten. Sie haben gewisse Sachen unterschätzt wahrscheinlich auch und auch das ist menschlich und sie müssen sich jetzt ein bisschen neu erfinden, ohne dass sie sich verändern. Und nachher, was ich wollte sagen. Ja. Also sie müssen ihren Weg weitergehen, gleichzeitig müssen sie offen sein für vielleicht etwas Mutiges zu machen auf dem Trainerpost. Das haben wir letzte Woche diskutiert. Und was ich auch noch möchte sagen ist, also, der Hatscham, Aussenverteidiger, der ein Goal schießt, das du auch geschossen hast, behaupte ich mal, heute, aber der ist brillant. Also, der ist natürlich defensiver Hasardeur noch. Und, aber der wird irgendein, werden wir sagen, wenn er nicht unglaubliches Verletzungspech hat, so weit gehe ich. Wir haben es gesehen, er hat seine Karriere in der Schweiz lanciert. Der hat ein unfassbares Potenzial, ein Speed, Flanken, ein Schlatter, also als Linksverteidiger. In der linken Flügel kann er bleiben, mache ich Super League. Ich würde nicht so auswärts gegen City nicht unbedingt aufstellen in der Champions League im Moment, aber ich weiss nicht, ob du noch ein bisschen auf dem Radar hast. Ja, du hast schon den Garbi ins Herz gelegt und seither ist er der spektakulärste Spieler der Liga. Vielleicht ist da Kompetenz, man kann ja sagen, Kompetenz ist vielleicht in Super League bei mir höher als international, wenn wir uns so einigen.
Ja, also beim Beurteilen vom Spieler sehe ich dich durchaus auch schon. Hast du deine Momente? Vielleicht eben, es war halt einfach ein Torverhältnisrechner gewesen. Ich muss mir das jetzt auch nicht so nachtragen.
Gut.
Der ist ja von Nantes gekommen und also absolut. Da haben sie wieder aus dem französisch sprechenden Raum jemanden gefunden, der extrem vielversprechend aussieht. Ja. Bin ich absolut bei dir.
Hast du die Wutrede vorbereitet über FC Basel oder lasse ich das kalt, was da abgeht?
Wutrede habe ich nicht vorbereitet. Um deine Frage mal so beantworten. Wieso sollte ich denn?
Ja, also wie siehst du das? Du bist aufgewachsen und Basel hat alles weggeputzt. Und jetzt läuft es nicht so ideal.
Also ich möchte das korrigieren. Ein bisschen älter bin ich schon noch. Als ich aufgewachsen bin, hat GC alles weggeputzt.
Ja, bei mir, ja, es kann def. Ja, kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber reden wir über Basel.
Basel ist ja schon krass wie die jetzt irgendwie wieder so nach dem ersten Celestini-Höhenflug oder nach der Heiko-Vogel-Erlösung oder wie man das dann auch immer nennen wie die jetzt wieder komplett in der Abwärtsspirale gelandet sind. Und ich weiss einfach nicht, also ein Vega, also spätestens nach dem 2-0, vielleicht sogar nach dem 1-0, hat es dann doch gottlos angeschissen auf dem Feld. Ne? Also Defensivverhalten gewesen.
Also genau, der Vega ist ja ein Spieler, der ja, Wahnsinnspotenzial hat. Also eben auch mein Sohn, der 8 ist, findet der cool, wo er halt Sachen macht, die andere nicht machen. Aber ja, nach dem 2-0, er hat irgendeinen Hackentrick in der eigenen Hälfte probiert, der glaube ich sogar noch gut ist, eine geile Aktion, aber nein, nach dem 3-0 ist das glaube ich sogar schon gewesen. Also ich als Trainer hat ihn rausgenommen. Er hat ihn wirklich rausgenommen, als Zeichen setzen. Und über ihn gibt es ja die eine oder andere Geschichte. Ich glaube auch in Augsburg war er gewesen, oder? Wo er ja, er gilt ja als Supertalent in Portugal, oder hat Gold, und so scheint es nicht ganz der disziplinierteste zu sein, ist ja zu Basel kürzlich auch nicht im Aufgebot gestanden, in einem wichtigen Match im Cup, wo spät ist gekommen, glaub, zu einem Termin. Also, mega schade, steht sich selber im Weg, hat natürlich die Möglichkeit, eine Riesenkarriere zu machen, weiss nicht, er ist auch noch jung, ist 20. Die Flausen, die hat er jetzt, die hat er Neymar auch gehabt mit 20 oder anderen, er muss die jetzt einfach ablegen. Der kann alles, aber für mich, wie du richtig sagst, ist er schon eine Symbolfigur für, es geht nicht nur mit Talent und mit der Spitzenhacke 1, 2, 3 und ein schönes freistes Goal alle 7 Monate. Also, da fehlt es elementare Sachen bei ihm. Wo der Celestini, der ja auch, ja, das ist ein schöner Geist, finde ich auch ein bisschen als Spieler und als Trainer. Logisch, wie steht er auf so einem Spieler? Hat ihn in der zweiten Halbzeit heute in die Verteidigung hintergenommen, hat alles umgestellt nach der ersten Halbzeit. Nach 20 Sekunden hat es 4-0 gegeben. Also es ist schwierig und es ist auch fies, jetzt einen Spieler rauszuheben, aber du hast ihn ja nicht per Zufall erwähnt, nehme ich an.
Ja, nein, es ist einfach, es ist wieder, man kommt wirklich Herbst-FCB-Krise-Vibes über. Oder es hat wieder eine vernichtende Klatsche gegeben. Am Schluss müssen wieder Fabian Freis und Taul und Chakas und Marvin Hitz dieser Welt irgendetwas schönreden. Und die Jungen, mehr oder weniger die Jungen, die eben gut dabei sind, wenn's läuft, aber wo in so Momenten einfach auch in einem Spiel irgendwie überhaupt nicht da sind und jetzt in dieser Phase auch wieder überhaupt nicht da sind. Und es ist schon, also das, da muss man sich schon ein bisschen Charakterfrage stellen, finde ich. Und auch so das Problem, wo ich muss jetzt da meinen Herzensclub nicht nennen, aber wo grosse Clubs mit grossen Namen in Negativphasen haben, dass wenn sie ein, zwei Mal gewinnen, dass wieder alle von Top 6 und vielleicht noch Euroleague und weiss ich was reden und vergessen, dass sie aber eigentlich immer noch im Abstiegskampf sind, mehr oder weniger. Und der Fabian Frey hat das heute, glaube ich, ganz klar gesagt gegenüber den Journalisten nach dem Spiel, FC Basel gibt es jetzt nur noch Abstiegskampf. Man muss nicht mehr von Top 6 reden, es gibt nur noch Abstiegskampf. Und jetzt ist Abstiegskampf angesagt in Basel. Und dann bin ich sehr gespannt, ob das die junge Supertalente-Gruppe, die da in Basel zusammengestellt ist, ob die das kann.
Ja, ist völlig richtig. Ich frage mich auch, ob der Fabio Celestini, der nicht sehr viel hält, wie wir letzte Woche diskutiert haben, der oder richtig wäre in diesem Abstiegskampf. Ich kann das immer noch nicht in Verbindung bringen, die Wortkombination Abstiegskampf und FC Basel, wenn ich den Club anschaue und das Potenzial von diesen Spielern sehe. Aber es ist vermutlich so. Und es hat einfach wirklich so viel Wechsel gegeben in diesem Club, dass irgendwo ist das mit Ansage gekommen und ja, das ist alles so hektisch und ja, ob es jetzt im Vorstand ist, im Präsidium, Sportchef, Trainer, Spieler, überall immer wieder wechseln. Das kann einfach irgendwann nicht gut kommen. Sie haben jetzt Quittung bekommen für den Aktionismus. Aber ich bin selber wirklich ein bisschen ratlos. Ich habe jetzt gedacht, jetzt haben sie sich stabilisiert und sie sind logischerweise vom Potenzial her ein Top-6-Club in dieser Liga. Ich habe es wirklich bis vor 3-4 Wochen zugetraut, dass sie das schaffen. Und das ist ja immer noch möglich, wenn sie jetzt Winter durchschlagen. Am Samstag sind es, glaube ich, 6 Punkte, aber nur noch 5 Runden. Wahrscheinlich ist mein Denken genau der Fehler von vielen zu passen, oder? Man schaut immer noch mit einem halben Auge auf, anstatt dass man die Realität anerkennt und sagt, wir sind im Abstiegskampf. Da hast du völlig recht. Und darum verstehe ich nicht, warum dass der Celestini heute in Bern Bonusspiel, ole, nicht einfach die Aufstellung gewählt, wo sie halbwegs stabil waren, Viererkette, jeder Spieler auf seiner Position oder stark ist, vielleicht trotz seiner Abneigung gegen Kornstrasse oder Thauland vor dieser Abwehr, wenn er nicht verletzt oder angeschlagen ist, er ist auf der Bank gehockt, ein Zeichen setzen, mit, er ist eine Hassfigur zu Bern, es wäre Feuer in dieser Mannschaft gewesen, die haben so leblos gespielt, die, einfach wie, ja, wie das Trainingsspiel auf dem Kornstrasse, sie haben sich nicht gehen, aber sie, es ist zu wenig Feuer da gewesen, oder? Und der Thauland hat vielleicht, sorry für den Ausdruck, nochmal, mal einen abgeräumt, einen weggeputzt, oder im Mittelfeld, und eine gelbe geholt, und die Emotionen, es ist einfach zu wenig gewesen, und warum eine verunsicherte Mannschaft noch destabilisieren? Mit einer Guardiola-Aufstellung, die hinten und vor weder Hand noch Fuß hatte.
Auf der anderen Seite ist aber schon so, dass man beim Thauland Xhaka vielleicht auch langsam um sich Sorgen macht oder Gedanken macht, ob er dann halt wirklich einfach nur noch eine Hassfigur kann sein kann oder ab und zu mal einen umgrätschen, was dann vielleicht auch nicht nur gelb, sondern rot gibt. Ob dann halt vielleicht beim Spielerischen auch noch zu wenig fehlt die Saison, zu wenig kommt die Saison.
Das ist ein guter Punkt.
Ja, ich kann, weißt du, was ja am FC Basel, was nicht so im Chaos entspricht, wie du das anstellst, ist, dass es ja rund um den Club, ich sage jetzt mal medial, relativ ruhig ist.
Ja, also ruhig, Entschuldigung, ruhig. Also chaotischer als in den letzten 12 Monaten. Kann es in der Schweiz mit Kem, ist noch gar nie gewesen bei einem Club. Also, ey, ich weiss gar nicht, wie viel Wechsel, wer CEO und, ja, es hat ja überall nur Wechsel gegeben, Trainer und, also, das nennst du ruhig. Also,
okay. Nein, ich muss revidieren. Ich muss revidieren. Währenddem ich das gesagt habe, habe ich gerade gemerkt, dass das nicht so gescheit ist.
Wenn ich weiss, was du meinst. Nein, im Moment. Aber es hängt auch damit zusammen, dass es nicht mehr schlimmer kann kommen, als es im Herbst war. Einverstanden.
Ja, aber man hat halt einfach das Gefühl, man hebt zusammen, oder? Es ist jetzt nicht irgendwie, ich weiß auch nicht, Machtkampf oder sonst noch mediale Nebenkriegsschauplätze oder ich weiß auch nicht, irgendwelche unglücklichen Social Media Posts, sondern man spielt einfach Scheiße. Und das könnte ja dann vielleicht einfach an der Zusammenstellung vom Kader liegen. Oder am Umfeld vom Kader oder wie auch immer. Aber da hat es ja ein paar Talente. Aber auf der anderen Seite, shit, ich umnehme. Wie heisst der junge türkische Messi, der auf der Bank sitzt?
Demir.
Ja, also ich meine, der Demir, wenn der so gut wäre, wie man seit Jahren gesagt hat, wäre er ja jetzt gar nicht beim FC Basel gelandet. Aber es ist ja schon krass, wie wenig das von so einem vermeintlichen Top-Talent kommt.
Das war der schlauste Satz von dir oder von uns heute gewesen. Wenn er so gut wäre, wie man das Gefühl hätte, wäre er nicht beim FC Basel. Und das ist das Problem. Und vielleicht ist er jetzt auch aufgrund von seiner Karriereplanung und von seiner körperlichen Verfassung auch nicht der, der das Team aus dem Sumpf rausreisst. Vor allem wäre er ja, er müsste ja spielen, er braucht ja Spielpraxis, ist immer wieder angeschlagen. Ich glaube, der kann schon Fußball spielen. Also ja, was man da gehört hat vor 3-4 Jahren. Eben, wie du sagst, der neue Messi. Vielleicht auch zu früh und man kann auch zu viel von diesen Spielern erholen, die man hofft. Ich meine, beim Veiga haben sie, glaube ich, recht viel Geld in die Finger genommen, wenn ich es richtig erinnere. Sonst ist es eine weitere inkompetente Aussage, die mir leid tut. In Hoffnung, und das kann immer noch passieren, dass er brilliert, dass er im Europa Cup brilliert, ist gerade ein bisschen schwierig vorstellbar. Und dass er dann am Duni ist auch 17 Millionen, 19 Millionen, keine Ahnung. Das kann schnell, bei einem Weigach kann das schnell über 20 Millionen sein, wenn die Entwicklung so wäre. Aber im Moment sind sie dermassen weit von dem entfernt. Und nur mit solchen Spielern geht es halt dann gleich nicht. Es fehlt so ein bisschen der Mittelbau, der Schmied. Also so solche Spieler, oder? Braucht Basel mehr, wo entweder sie richtig ältere Routiniers, erfahrene Spieler, oder eigentlich nur noch Top-Talent, die nicht genau wissen, was das jetzt hier bedeutet. Die haben ja gerechnet, zu Basel zu kommen, Conference League Halbfinalist. Und jetzt stecken sie in Scheisse. Und halt, ist das für vorstellbar, dass die sogar ein paar anschmissen und Basel tun, wenn die dort zuerst noch gespielt haben, hin und rück gespielt.
Einverstanden. Ich glaube, es gibt aber noch einen anderen traditionsreichen Club in der Schweiz, der also auf allem besten Weg in Richtung, mit vollem Anlauf in Richtung Barsch unterwegs ist.
Iverdon?
Nein, nicht Iverdon. trotz der grossen und langen erfolgreichen Tradition von Iverdon wäre das doch ein Club eher in Richtung Zürich zu verordnen.
Wie viele Reaktionen hast du eigentlich gehabt, dass du quasi den Trainer von deinem Lieblingsclub zum Abschluss freigegeben hast letzte Woche und gesagt hast, du Bruno Berner müssen wir setzen?
Ja, schon logische Reaktionen. Vor allem bin ich, glaube ich, auch überraschend deutlich und klar gewesen in meiner Antwort für ein paar und für einmal nicht ein bisschen rumgeiert. Aber ja, also man hat sie jetzt im Winterthur wieder gesehen.
Das war keine schlechte Leistung gewesen. Im Vergleich zum ja, Woche vorher ist es...
Ja, super. Super. Und trotzdem steht man mit leeren Händen da. Also weißt du, man kann sicher so eine, auch das kenne ich aus ganz, ganz langer Erfahrung von Fans von gewissen Clubs. Wenn man sich so Niederlagen im Abstiegskampf immer wieder schön redet, dann ist man dann irgendwann plötzlich also richtig mit drin und hat es nicht wirklich gemerkt.
Ja, was mich ein bisschen dünkt ist, ja, wahrscheinlich gewinnen sie ja jetzt den nächsten Match 2-1 gegen St. Gallen, glaube ich, oder? Und dann ist wieder Ruhe für 3 Wochen. Aber, ja, die Entwicklung ist schon nicht feststellbar. Ist ja keine Diskussion. Ich halte mehr als du vom Bruno Berner. Das haben wir auch schon festgestellt. Auch hier eine Frage für Alternativen. Ich glaube, eben kommt noch ein Spiel. Vielleicht ist es schon überhaupt morgen die Aussage. Oder wie deutlich du die Zeichen rund um GC?
Ja, also, wenn du so eine Serie analysierst und so ungefährlich bist seit Wochen und so vieles, weißt du, auch im Konkurrenzvergleich, Lausanne Sport spielt viel, viel, viel besser als GC. Ich habe die heutige Serie 90 Minuten gesehen. Wenn Lausanne jedes Spiel so bis Ende Saison spielt, dann haben die mit dem Ballansport nichts zu tun. Würde ich jetzt behaupten, da muss wirklich viel falsch laufen. Wenn natürlich der Bruno Berner in kompletter Abwärtsspirale sagt, es hätte ihm richtig Spass gemacht, der Mannschaft zuzuschauen, jetzt gestern. Ja, also schön. Aber dann kannst du es ja auch von der Tribüne aus machen.
Was halt ist, ja, gehört heute, ist natürlich ein wilder Vorschlag, aber der Freddy Beko ist ja seit ein paar Tagen wieder vorerst im Mandatsverhältnis begeben, aber ist für mich ziemlich klar, dass er logischerweise Kraft seiner Kompetenz und Erfahrung relativ viel zu sagen wird haben, auch wenn er im Moment um einen Nachwuchs besorgt soll sein. Marco Schellibaum?
Sofort machen.
Okay.
Ist das, ich weiss nicht, ob jetzt Schellibaum Bickel die Traumkombo ist, aber...
Ja, also da bist du zu jung in dem Fall.
Ja.
Bern hat das relativ gut funktioniert vor 127 Jahren. Oder vor 27 Jahren. Aber nein, es ist völlig wild und es ist überhaupt nicht fundiert. Es ist mir einfach, heute habe ich mit jemandem darüber geredet, der das so beiläufig erwähnt hat. Und ich habe einfach gedacht, ja, also der Schellibaum hat ja einen Top-Job gemacht in Iverdon, im Traditionsclub. Und hat eine gute Art, hat das Team schnell im Griff, ist ein Motivator. Eben, ist Freddy Beko nahe und es ist nicht irgendwie fundiert, Tobi. Es ist nur wie du spürst die Mannschaft mehr, du weißt mehr, was die Mannschaft braucht. Und Marco Scheibung hat gewisse Qualitäten, menschliche auch. Nicht, dass die Bruno Berner die nicht hat, aber da ist die Situation jetzt einfach festgefahren. Vielleicht wäre das short-term eine gute Lösung.
Bin ich wirklich absolut bei dir. Fände ich eine coole Lösung. Da schlimm vielleicht jetzt ein paar GC-Fans, die zuhören, die Hände über dem Kopf zusammen. Aber fände ich wirklich eine gute Lösung, zumindest kurzfristig. Die Frage ist, du hast einen deutschen Europachef und amerikanische Besitzer. Kommen die auf den Marco Schellibaum?
Ah. Nein, aber vielleicht ja, ist jetzt Freddy Beko dort auch mitreden, könnte ich mir vorstellen. Und ja, ist eine gute Frage, ich weiss es auch nicht. Wahrscheinlich kommt... Aber es geht ja jetzt zu überleben im wahrsten Sinn des Wortes. Also wenn sie eins nicht wollen, dann ist absteigen. Wer der am 1. Juli Trainer ist, ist eine andere Diskussion. Aber jetzt musst du schon einen holen, der die Liga kennt, der Motivator ist, der die Spieler in die Arme nimmt, à la Bo Henriksen. Und übrigens, warum sollten deine Kollegen unzufrieden sein? Ist er nicht auch einer oder Spieler, der mit GC mal Meister geworden ist? Ausspieler? Marco Schellibaum ist ja auch GC-Legende, oder? 80 bis 85. Ich habe jetzt schnell nachgeschaut, damit ich kein Seich erzähle. Ist er bei GC gewesen? Klar, den hast du noch nicht gelebt, aber...
Ja, mir musst du das nicht verkaufen. Los.
Also, lass uns vorwärts machen. Wir haben versprochen, und das schaffen wir wieder nicht, aber wir versprechen es wieder, dass wir ein bisschen länger über Servet reden. Aber dann erzähl doch schnell, wenn du den Match geschaut hast heute. Können die Meister werden? Was machen sie gut? Und ja, warum sind die eigentlich so gut?
Die haben, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Teamgefühl. Das ist wirklich, es läuft super. Ich glaube, der Trainer macht das super. Du kennst dich eine Weile besser als ich. Weißt du nicht, kannst du kurz sagen?
Nein, kenne ich nicht besser. Nicht gut.
Nicht besser.
Nicht viel besser, nein.
Okay, aber man sagt ihm ja seit Jahren an, dass er ein sehr kompetenter Trainer ist. Ahnung hat von seiner Materie. Und was halt schon, oder? Ich meine, die sind die Einzigen in der Schweiz, die eine Doppelbelastung haben mit Europa, mit der Conference League. Und die geben Gas. Die sind heiss, die sind bissig, die spielen zusammen, die kämpfen zusammen, die geben nicht auf, oder? Es hat ein paar Spiele, oder ich, ein paar Mannschaften gegeben, die heute gegen Lausanne irgendwann verzweifelt wären, irgendwie 29 Goalschüsse und irgendwie nicht keiner hat wollen rein. Zwei Goal haben sie dort Penaltys bekommen, wirklich mega unglücklich gewesen sind für Lausanne, aber berechtigt. Die kämpfen einfach richtig. Es hat wirklich Spass gemacht, dem Le Mans Derby zuzuschauen heute. Es ist wirklich noch ein cooles Spiel gewesen. Und Servet hat das sehr gut gemacht. Ich bin doch sehr positiv, einen sehr positiven Eindruck von Servet. Und die können, wenn sie so ein Spiel wie heute auf diese Art gewinnen, würde ich auch da sagen, dass das sind dann so Siege, die vielleicht im Titelkampf noch wichtig können werden.
Ja, das ist für mich eine Wortkombination, die nicht aufgeht. Nummer 2, Servet und Meister. Aber, ja, es spricht sehr viel dafür, dass sie bis zum Schluss einbefordern können. Ich bleibe dabei, das Kader ist schmal. Dreifachbelastung übrigens sogar, nicht nur Doppelbelastung.
Ah, mit Pilsen noch, ja.
Ja, und Pilsen sind sie jetzt 0-0. Können sie weiterkommen? Klar, Schack gibt es das jetzt gar nicht mehr, aber... beim Rennen Weider ist es ein bisschen so, man hört oder hat immer wie gehört, er ist ein schwieriger, ein starker Trainer, der aber überall oder fast überall Erfolg hatte. Und ich selber kenne ihn wirklich zu wenig gut, um das, oder gar nicht gut, um ihn können zu beurteilen. Ich habe einen Kollegen, einen Journalist, der der allergrößte Rennen Weider-Fan auf dieser Welt ist und der sagt seit Jahren best Trainer von Schweiz und ich bin immer skeptisch gewesen und ich muss dem mittlerweile recht geben, wenn wir Kontakt haben. Sagen, du hast es immer gesagt, einverstanden. Und er sagt aber jetzt auch, wenn der mal weg ist. Und ich glaube, der Rene Weiler ist sehr ehrgeizig und ambitioniert, er wird nicht seine Karriere zu Genf beenden. Wird es dann wiederum schwierig, weil er wird, ist glaube ich nicht alles super geführt, der Club. Oder ein bisschen chaotisch rundherum und sie overperformen jetzt und sie, wir haben vielleicht die Saison von ihrem Leben im Moment, die meisten Spieler. Es ist ja jetzt nicht das Kader, wo man sagen muss, wow, oder? Es hat der Stefanovic, der ein Riesenkicker ist, ist wahrscheinlich 3,34. Du hast den Gonja, den ich mit der prägendsten Spieler finde, im zentralen Mittelfeld von Super League. Du hast gute Spieler, natürlich, und sie harmonieren gut zusammen, wie du richtig sagst, aber es ist, würde mich nicht überraschen, um es abzukürzen und abzuschliessen, wenn sie dann vielleicht nächste Saison nicht mehr geht auf Rang 2 würde stehen.
Ja, aber man muss die Feste feiern, wie sie fallen, oder? Also wenn es jetzt die Möglichkeit gibt, zum Meister zu werden, wo vielleicht für gewisse Spieler eine einmalige Chance ist in ihrem Leben, egal was nächste Saison ist, es kann ja schon, also ich sehe deine Einschätzung auch durchaus realistisch, es kann aber auch anders sein. Für das haben wir jetzt, glaube ich, zu wenig Servet-Spiel und zu wenig Servet-Insights, aber also, das ist ja egal. Go for it jetzt.
Ich finde den Kritikpunkt aber sehr gut an uns und berechtigt. Und es gibt auch zwei Erklärungen, die nicht beide nicht ganz so schön sind. Aber erstens leben wir in Deutschschweiz und haben wir hier halt nun mal ganz viele Clubs, die im Moment im Seich sind. Abgesehen von dem, St. Gallen und Luzern sind auch im Seich. Die finden auch nicht so statt. Du hast Basel, GC, Zürich, IB. es sind nun mal die Clubs, die uns am meisten beschäftigen hier in Deutschschweiz. Und das Zweite ist, Servet ist nicht sexy. Servet spielt um den Meistertitel. Wie viele Zuschauer heute ist das Derby gewesen? Aber, ja, das Stadion ist zu gross. Es ist einfach nicht, es ist nicht ein Club, der unglaublich bewegt. Obwohl er ja eigentlich in meiner Generation, als Kind in den 80er Jahren, ist man GC Servet oder Xamax-Fan gewesen. So ein bisschen vereinfacht ausgedrückt. Wo sie einen wunderschönen Fußball gespielt, schöne Liebe hatten und einen coolen Club waren. Aber da gibt's immer noch Leute, auch in Bern, die immer noch Servet, Fans sind, die jetzt wieder hingeführen kommen. Aber irgendwo durch, bei den Jungen heute, hat der Club nicht wahnsinnig viel Ausstrahlung in Deutschschweiz.
Also, schöne Liebe haben sie immer noch. Aber welcher Club ist denn schon sexy in der Schweiz? Wenn jetzt sagst, Servet ist nicht sexy.
Ja, sexy. Ja, St. Gallen. Da, ich verstehe, sexy ist das falsche Wort. Ich möchte es gerne ersetzen durch, ja, sie bewegen, es ist Leidenschaft, Passion. Irgendwann ist bei Servet nicht so viel Passion rum. Ist das ein besseres Wort? Ist das akzeptiert?
Ich finde schon auch, wenn man von aussen, aus hochnäsiger Deutschschweizer, könnt ihr jetzt mit dieser Meister-Euphorie und dem schönen, lässigen, unterhaltsamen Fußball, den Servet zeigt, schon auch ein bisschen mehr Euphorie im Stadion spüren? Also, ich meine, Kurve gibt Gas, Vollgas. Ist ja laut in dem Stadion und so hat man bei der Blue-Übertragung, den Eindruck bekommen. Aber schon noch der ein oder andere Sitz frei gewesen.
Und ich muss sagen, ich bin ignorant, unterwegs, wie viele Leute in Deutschschweiz, wenn so ein Romos geht natürlich im Fußball, das ist leider so, aber es ist ein bisschen normal. Also, Lausanne und Servet diskutieren sie jetzt in einem Podcast auch nicht stundenlang über IB und Basel, Zürich GC, by the way. Und was so ist, ich fände es recht cool, ich bereue die Aussage jetzt schon, bevor ich sie gesagt habe, wenn Servet wird Meister werden, ja, wo es so belohnt werden, wo es Abwechslung wäre, aber ich denke dann auch schon an die nächste Saison, an die 5-Jahres-Wertung, die ich halt schon noch wichtig finde für die Super League, die Schweizer Clubs möglichst erfolgreich sollten sein. Und das klingt jetzt ein bisschen blöd, weil Servet ist noch dabei im Moment. Aber ich würde den IB gleich Ende zutrauen, in Champions League zu kommen als Servet. Ja, tut mir leid, wieder für die ignorante Aussage, aber ich glaube, es ist einfach ein bisschen so. Oder es ist mindestens meine Meinung.
Ich finde, da tust du nicht schon ein bisschen Unrecht, basierend auf diesen Leistungen Euroleague und Conference League die Saison.
Gut. Good Cop, Bad Cop.
Ja. Apropos Bad Cop, du hast in der letzten Episode auch noch angetönt, dass du eine Aussprache hast beim FC Zürich. Mhm. Möchtest du etwas dazu sagen?
Habe ich nicht schon dann gesagt, ich rede nicht ohne meinen Anwalt. Aber ja, dem hat sich nicht viel geändert in dieser Aussage. Nein, wir haben uns getroffen tatsächlich. Was war das? Dienstag? Ich bin gerade unsicher. Wir haben uns getroffen, im Home of FCZ, übrigens sehr schön auch von innen, bist sicher auch schon gewesen. Hast du ein bisschen Walliser Chalet-Stil?
Wir haben schon einen Podcast aufgenommen.
Im Home of FCZ?
Ja.
Bin ich da dabei gewesen? Ah, mit dem Berg natürlich. Bin ich dabei gewesen. Ja, aber da sind wir nicht im Präsidentenbüro gewesen. Oder Präsidentin, Besitzerbüro, schon sehr schön. Muss sagen, ja, es ist ein schwieriges Thema, Tobi. Ich sage es mal so, wir sind auch nach diesen knapp 3 Stunden nicht unbedingt in vielen Punkten gleicher Meinung im Moment. Ich sehe halt viele Sachen eher kritisch, die im Moment passieren. Bin ich, glaube ich, nicht exklusiv mit dieser Meinung. Es war relativ emotional gewesen und von beiden Seiten übrigens auch. Also, Aussprache ist so ein negatives Wort. Es war ein klärendes Gespräch gewesen, das längst nicht alles geklärt hat. Aber schlussendlich moving forward, oder? Sagt man so schön, es muss ja weitergehen. Und ich habe zum Beispiel, ich komme es nicht so gut an, wenn man sagt, ich habe mehrmals geschrieben und auch gesagt, unser Podcast wird übrigens gelost, habe ich festgestellt, relativ präzise sogar, habe ich da zusammengeschnittene Quotes von mir gehört, wo wenn man sie so lost, schon das Gefühl kommt, der Fabio Rauch glaubt jetzt nicht unbedingt gerade, dass das gut kommt beim FCZ, das sehe ich ein. Stehe ich aber auch dazu. Und ein Punkt, der vielleicht auch, eben auch spannend ist, oder? Es ist nicht nur bei mir oder bei uns, aber ich habe es halt auch geschrieben und gesagt, dass der Miloš Malenovic nicht seine Position als einflussreicher Spielerberater, muss ich schon wieder aufpassen, wie ich es formuliere, abgibt, sage ich jetzt, und nur ein Sportchef wird. Ich habe das Gefühl, oder eben, er wird irgendwann schon den Club übernehmen. Das habe ich gesagt und geschrieben, durch die Blume natürlich, könnte sein, konjunktiv. Und das ist gar nicht gut angekommen, und ich bin aber immer noch der Meinung, dass das so könnte sein. Und das ist immer eine schwierige Basis, wenn man in so einem elementaren Punkt halt keine Einigung findet. Habe ich mich genug klar und klar ausgedrückt.
Ich fände es einfach spannend, wenn jetzt jemand beim FZ wirklich die Stunde und 20 Minuten schon durchgelost hat, zum kontrollieren, was jetzt du gesagt hast.
100%. Ich stelle dir vor, ist aber auch normal, Tobi. Sorry, das ist doch normal, dass man die Medien verfolgt und dass man, also, es gibt auch andere Journalisten in der Schweiz, die kritisch über FZZ schreiben. Also, da bin ich ja überhaupt nicht der Einzige. Und die, ja. Und es ist, wie es ist. Ich meine, ich habe schon andere Situationen erlebt. Du musst dich auch wieder nicht erinnern. Du bist irgendwie älter oder jünger aus als bist. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie ich es so formulieren soll. Aber es hat Zeiten gegeben, wo IBE ziemlich im Seich war und wo, das gehört ein bisschen dazu als Journalist, oder? Dass man manchmal zwischen die Fronten geraten tut. Und ich sehe ja, dass ich vielleicht, oder wenn, ich habe zum Beispiel mal hier im Podcast gesagt, oder? Das tönt, wenn nur der Satz los ist, tönt es hennen krass, oder? Ich habe irgendwie gesagt, es könnte sein, aber es ist sehr schön konjunktiv, dass 99% der FCZ-Fans nicht gut finden, was da im Moment abgeht beim FCZ. Dort haben wir darüber diskutiert, bis jetzt nachhören, glaube ich, was auch all die Veränderungen, was da jetzt passiert und wie schnell das es geht und so weiter. Und nur der Satz, es könnte sein, dass 99% von den Zürich-Fans nicht cool finden, was der FCZ unter dem Miloš Malenovic macht. Ja, wenn nur der Satz los ist, ist nicht unbedingt eine positive Aussage.
Es irrt dich ja, dass du jetzt doch schon so lange über das Thema redest, obwohl es dir sichtlich nicht so angenehm ist. Es hat ja gesehen, wie er da hin und her zuckt vor der Kamera. Aber es irrt dich wirklich.
Mache ich gar nicht.
Ich finde es übrigens wirklich auch mega cool, dass das, also wir wissen ja beim FC Basel, wir wissen bei anderen, wer läutet hier gerade an?
Nicht, ja, nur noch 20%, genau, wird jetzt abgehört. Nein, ich muss wirklich ein bisschen aufpassen. Nein,
wir wissen ja, dass bei ganz vielen Clubs und Verbänden, beim Verband und so, auch Spieler unseren Podcast hören. Und wenn natürlich auch beim FC Zürich mehr Zuhörerinnen und Zuhörer haben, freut mich das extrem.
Dir ist auch klar, dass ich jetzt all die Internas kaum was erzählen, das ist ja logisch. Nicht. Aber der Kern ist rausgekommen, ob ich zabbeln oder nicht. Wir sind uns nicht ganz einig, aber das müssen wir ja auch nicht. Es geht weiter und schlussendlich entscheidet sich, so einfach wie es ist, auf dem Rasen oder in der Planung oder in der Umgestaltung von diesem Verein, der ja noch längst nicht zu Ende ist. Ja, jetzt habe ich nicht wieder etwas erzählt oder nicht erzählen, wie es dann wird rauskommen. Ich meine, du wohnst in Zürich, du bist vernetzt mit Leuten aus dem Umfeld. Ja, erzähl doch, was gehörst du? Wie nehmen es die Leute auf, all die Veränderungen?
Ob jetzt bei Fans, die in der berühmten und sehr wichtigen Südkurve sind, ob bei Leuten, die rund um Partner und Gönner dem Club mitfiebern und sehr viel Leidenschaft haben für den FCZ oder auch rund ums Team, man gehört nicht nur Sachen, die einem Mut machen. Und es kann sein, dass es jetzt einfach beim David Degen ist ja ähnlich gewesen, als er den FCB übernommen hat, hat er mit dem damaligen CEO Dani Bücher ja sehr viel verändert innerhalb von kurzer Zeit. Und es hat sehr viele Leute gegeben, die unglücklich gewesen sind, die vielleicht auch ihren Job verloren haben, die vielleicht Opfer geworden sind von dem Wandel oder von dem Prozess, der dort stattgefunden hat. Und beim FCZ findet jetzt halt auch einfach ein grosser Prozess statt. Und über alles richtig gemacht, werden wir in den nächsten Monaten sicher sehen. Aber ich sage nochmal, wenn viel, und das habe ich ja von Anfang an immer transparent gesagt, dass ich den Miloš Malenovic nicht persönlich kenne und immer in der Ferne einfach ein bisschen urteile über Sachen, die ich höre. Und halt wirklich einfach auch nicht so viel Positives hören, Es kann auch mit meiner Bubble einfach zu tun haben oder mit meinem Umfeld. Und dass das andere einfach nicht zu mir kommt. Aber wenn halt ein Teil von dem stimmt, was man so hört, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das auch mit den Fans nicht so gut ankommt und oder ankommen wird, die Entwicklung, wo dem Club bevorsteht.
Und das ist natürlich ganz ein wichtiger Punkt, Tobi, oder? Man weiss, dass ich der Miloš Milenović einen brillanten Kopf finde. Er ist unglaublich vernetzt. Er ist schnell. Und er hat ganz, ganz viele Fähigkeiten, ein sehr guter Sportchef zu sein. Es ist halt einfach so, dass der FCZ für mich immer, und man konnte zum Angelo Canepa stehen, wie man will, aber er hat immer etwas Familiäres ausgestrahlt, etwas anderes, etwas Warmes. Und damit habe ich nicht gesagt, jetzt strahlt er etwas Kaltes aus, aber die Gefahr ist gross. Und dazu gehört übrigens die Südkurve, wo jetzt ich aus Bern immer so ein bisschen, ja, da ist etwas, wo über rein Sport und Transfersumme und so weiter rausgeht. Das hörst du jetzt als GC-Fan auch nicht so gern.
Stimmt.
Aber FCZ ist etwas Besonderes. Sie immer. Und ich habe ein bisschen Angst. Und vielleicht haben ja die, die jetzt mit mir auch geredet haben letzte Woche, von dem Angst, oder? Dass das jetzt weit schnell geht und dass die Fans, die zu Recht, oder mir wollte jetzt nicht Pluspunkte sammeln bei den Fans nach meinem Bashing in der letzten Woche, aber die gut beim FCZ zu Recht sehr wichtig sind, weil sie wieder, das ist wieder beim Wort Passion, wo sie einfach ein Player sind. So dumm wie es klingt. Und jetzt geht es so schnell. Und jetzt darf es nicht zu schnell gehen. Jetzt darf nicht noch eben Besitzerwechsel hier, da und dort. Da gibt es schon ein paar Indizien und so weiter. Was du auch hörst. Und da muss man jetzt Keiben aufpassen, sagt man in Bern, dass das nicht überbordet. Und jetzt haben sie ja Glück gehabt, dass Luzern heute in Lausanne Uschi verloren hat. Sonst wären sie noch zwei Punkte. Wie heisst eigentlich die jüngere Gruppe? Die obere weiss ich mittlerweile, heisst Championship Group. Weißt du, wie die jüngere wird heissen? Dass sie nicht noch dort noch in den Strudel
kommen.
Loser Group? Nein, keine Ahnung. oder da hängt jetzt so viel miteinander zusammen. Es geht um die nächste Trainerwahl, es geht darum, wer kommt denn vielleicht in welcher Funktion noch. Und auch da, oder? Miloš sagt, Milenović sagt zu Recht, ja, logisch, wie soll der auch Leute, die er kennt, aber das ist beim Speicher, oder? Das ist ja normal. Das ist, da hat er einen Punkt. Es sind vielleicht gerade ein bisschen viel Wechsel auf das Mal gewesen, meiner Meinung nach. Und ich finde, diese Meinung darf man vertreten. Und darf man auch sagen, mir geht es zu schnell, es passiert zu viel. Wo er hat angefangen, und es ist kein Kausalzusammenhang. Aber Zürich war erst Ende November. Und man hat ohne Not gewisse Themen eröffnet. Stichwort Bo Henningsen. Wie das auch immer war, sie haben mir Sachen erklärt, wo ich muss sagen, okay, fair enough, habe ich nicht gewusst, stimmt, ist interessant, darf ich auch nicht erzählen. Sie haben ihre Gründe gehabt, gewisse Entscheidungen zu treffen, das ist ja auch klar. Sie wissen mehr als ich und auch, was intern abläuft, wer wie wo was sagt, intern. Aber sie müssen damit rechnen, dass die Medien das anschauen, mit dem Wissensstand, den man von aussen oder vielleicht einen gewissen Kontakt kann haben. Und einfach nur zu sagen, du, ahnungslos, keine Ahnung, was schreibst du da, ist auch nicht unbedingt zielführend, aber ich verstehe auch, dass man sich über gewisse Sachen, wie die 99% Aussage, wenn man die losgelöst vom Kontext los, kann aufregen.
Ja. Und es ist ja, ich finde das noch eine gute Streitkultur eigentlich, wenn man auch miteinander redet, wenn einem etwas nicht passt. Mhm. Auch wenn es emotional wird, aber es ist sicher besser, als man es anders löst. Ja, und wir sagen ja im Podcast zum Teil auch nicht, also weißt du, du hast heute auch gesagt, 8-1 sei nicht so wichtig wie Mainz. Mhm. Und man sagt halt einfach, so schnell, wie wir Themen wechseln, so viele Themen, wie wir in die Stunde, eineinhalb Stunde reinbringen, sagen wir zum Teil auch ein bisschen unüberlegte Sachen, wo vielleicht einen grösseren Effekt können haben, als man in dem Moment meint. Und zum Teil, vielleicht sind wir zwar wirklich auch noch ein bisschen naiv, wo man zum Teil wirklich auch unterschätzen, wer und wie viele Leute uns eigentlich effektiv zuhören, Woche für Woche.
Nein, wir sind nicht naiv. Wir sind, ja, erfrischend wäre jetzt zu positiv und zu selbstbeweihräucherig. Aber, ja, auch nicht ehrlich. Ja, klar, ehrlich. Das sowieso. Aber wir können nicht alles sagen, was wir wissen. Das ist auch nicht, aber Insights sind spannend und das ist ein guter Punkt, Tobi. Wo ich mit ihnen natürlich recht lang diskutiert habe. Wenn ich oder du in die Zeitung oder irgendein Journalist in die Zeitung schreibt, 99% der Fans finden es blöd, was der Miloš Milenović macht. das hat meiner Meinung nach ganz, ganz andere Wirkung, als wenn man in einem Podcast, in einer Diskussion so etwas sagt. Kann man anders sehen? Das sehe ich, das kann man anders sehen. Ich bin schwer der Meinung, es ist so. Podcast ist schnell. Und weisst, eben nicht päpstlicher als der Papst. Ich lasse Podcasts in Deutschland, in den USA vor allem. Also, oi, 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 mein Gott, was dort erzählt wird. Also, ja, das ist, also, wir sind harmlos in der Schweiz. Völlig harmlos. Und es gibt einen Unterschied zwischen Podcast und Print. Dieser Meinung bin ich schwer. Ich bin gespannt, wie das andere Leute sehen, ob es da vielleicht Feedbacks gibt. Aber das ist für mich unterschiedlich. Fußball ist auch Entertainment, Unterhaltung, und das ist ein Podcast. Und wir reden jetzt in diesem Podcast hier schon ein bisschen lang, eigentlich fast ein bisschen zu lang, aber es ist nun mal einfach so.
Also ich finde, wenn man die Aufmerksamkeitsspanne misst von einem geschriebenen Artikel und sieht, wie lange das uns die Leute zuhören in diesem Podcast, ist es wahrscheinlich eigentlich wichtiger, was wir da sagen, als schreiben, ehrlich gesagt.
Weißt du, was ein schade ist, dass jetzt vielleicht nicht mal zuhören, wo wir schon so lange unterwegs sind? Komm, wo jetzt haben wir spannende Themen, wenn wir zu einem Schluss kommen, oder wie siehst
du? Ja, ich möchte gerne zum Abschluss, weil wir jetzt hier doch noch ein paar Minuten bei der FCZ geredet haben, sportlich 3-2 verloren gegen Iverdospor.
Ja, aber also, ich habe nicht den ganzen Match geschaut, aber es war, glaube ich, nicht die schlechteste Leistung gewesen. Oder hätte doch anders rumgehen können. So war nicht der Eindruck. Aber ja, 3-2 verloren in Iverdon ist sicher nicht gut.
Aber Iverdon auswärts ist aber auch eine schwierige Sache. Also da sind die Saison jetzt schon ein paar gestolpert. Muss man zur Verteidigung sagen.
Ja, man kann Penalty und vor allem auch den Nachschuss, der noch einfacher als der Penalty ist, möglicherweise auch rein tun, oder? Also von Makita. Das ist... Aber ja, sie haben verloren und sie sind wirklich nicht in einem guten Lauf, absolut.
Nein, ist nicht ideal.
Ist nicht ideal. Nicht ideal ist auch, dass wir jetzt nicht mehr länger über die Champions League reden können, finde ich mega schade, sowohl letzte Woche als auch diese Woche, aber sparen wir uns auf und, oder, wie siehst du es?
Ja, wir können ja, man kann schwierig immer zum Sachen verschieben und nächste Woche, weiss ich nicht. Passiert dann die nächste grosse Geschichte, aber es wird ja jetzt dann ein Viertelfinal geben und drin sind all die Sieger von jetzt diesen Wochen, dann in dem Viertelfinal und spätestens dann kann man ja auch noch ein bisschen rekapitulieren. Aber, Leipzig hat huere Pech gehabt, Leipzig müsste eigentlich eine Runde weiter sein. Mhm. Aber,
piep! Das Wort mit H ist verbönt in unserem Haushalt, aber,
was?
Ja.
Wieso?
Ja, wo ich unseren Kindern sage oder mir, das sagt man nicht, das Wort, aber...
Aber wie, also ja?
Aber ja, also Leipzig hat definitiv, ist nicht beschissen worden, aber gerade im Endspiel gegen Real, also Real, denke ich, mir ein bisschen durch, aber es ist ja halt einfach Real und schaffen es dann gleich irgendwie. Aber du bist ja eh auf das Thema zurückgekommen, wenn das beste Team von Europa am Mittwochabend scheitert, wirst du das Genüssliche nächste Woche wollen diskutieren. Wir sind letzte Woche zusammen in Zürich. Es gibt nicht so viele Fußballbars in Zürich, kann das sein, oder du hast es mindestens nicht kennt. Du gehst ja eher in edlere Bars.
Stimmt, meine Antwort an dich war, ich habe es zuhause mit Fernsehen. Wieso muss ich in eine Bar schauen?
Gut, ich tue jetzt nicht mehr darauf antworten. Aber wir sind gegangen, ins FIFA-Museum, recht cool. Zobi moderiert dort, haben wir Bayern Lazio geschaut. Willst du erzählen, warum? Dass wir auch dort waren? Oder ist es einfach, wo wir befreundet sind oder mindestens Kollegen sind und einfach die Schulter schauen?
Weil wir eine Arbeitsbeziehung haben und du verloren in der grossen Stadt mich um Hilfe gefragt hast, wo du das Champions League-Spiel kannst schauen kannst. Und ich sofort ins Auto gestiegen ist, wie sich es für einen sympathischen Gastgeber gehört und dir da zum Zug gebracht hat.
Steilpass nicht wollen verwerten, aber das ist aber es war schön gewesen. Leider das Resultat nicht ganz so schön, aber ja, ein schöner Abend gewesen.
Der hat ja einen Pfeil gehabt. Mm. Hat er den schauen?
Nein. Er hat eins mal dürfen schauen unter der Woche. Es geht halt schon ein bisschen lang, Champions League.
Ja, also, ja. Gut, das stimmt natürlich. Also, dann lassen wir das so sein für diese Woche. Eineinhalb Stunden sind jetzt auch schon wieder rum, ein bisschen mehr. Wenn ihr Feedback habt für die Episode, meldet euch via Mail sport@20minuten.ch betreff andere Liga. Schreibt uns auf diesen Kanal, wo ihr uns schon gefunden habt oder uns zum Teil eh schon schreibt. Nimmt uns Wunder. Denkt dran, tünt uns abstimmen wegen Intro und Outro und gebt uns eine Bewertung. Wenn ihr Lust habt, haben wir sehr Freude drüber. Und ihr solltet sehen, wie der Fabio jetzt mit so einem breiten Grinsen zum Mikrofon an sich führen gelernt hat, weil er jetzt wieder irgendetwas Gescheites wird sagen. Fabio, du hast das letzte Wort.
Nein, ja, hatte ich nicht. Aber ich finde die Idee noch cool, dass man individuelle Sterne verteilt für diese Folge. Also gebt doch dem Tobi 5 Sterne und mir einen oder wie auch immer. Finde ich eine coole Idee. Ein bisschen enttäuscht bin ich, Tobi. Du hast etwas gemacht und du hast es nicht aufgegriffen. Machst du dich da erinnern? Das wäre...
Was, bist du wieder am Vapen gewesen, oder was?
Nein,
Ziegenfust.
Ja, hat er doch gesagt, die haben nicht wegen dem und dem Grund, aber es sie nicht interessiert, also bist du zu wenig aufmerksam gewesen.
Ja, vielleicht, weil Montreal gegen Inter Miami führt.
Nein, weil ich, Fußballwetten, vielleicht schneidest du es raus, wenn das nicht, kompatibel ist mit den Werten, aber, und es hat ein Goal gegeben, wo mir geholfen hat, in einer recht coolen Wette, und darum hatte ich die Freude gehabt, wo ich das gesehen habe. Das ist echt die ganze Hexerei.
Wie viel hast du gewonnen?
Ja, unter anderem mit dieser Wette war es ein Kombi-Wette, dass IB mit mindestens 2 Goal Unterschied gewinnt, dass es in diesem Match mehr als 4 Goal gibt und so weiter. Ich habe noch das Goal gebraucht heute Abend in einem Match. Ja, die Quote ist recht hoch, aber ich setze natürlich bescheidene Beträge. Aber bei Bern nicht Zürcher Tobi, aber es war ein schöner Gewinn gewesen.
Also, falls ihr den Febo in Bern seht, rumlaufen in den nächsten Tagen, ihr könnt ihn ausnehmen.
Genau.
Gut, dann eben, du hast das letzte Wort.
Gute Nacht, guten Morgen, genießen die Woche, schaut am Mittwochabend, wie das beste Team von Europa in Madrid weiterkommt. Und ja, wir hören uns nächste Woche. Die Nationalmannschaft geht schon los. Über das hätten wir auch noch reden können, Tobi. Kader, wer erwarten wir, wer nicht. Aber nächste Woche ist schon eine Woche.
Ja, und bitte denkt morgen an mich und ein bisschen Mitleid an mich, wo jetzt noch bis um 2 Uhr morgen dürft die Folge bearbeiten, während dem der Febo tief und fest schlafen.
Leider nicht. 5 Sterne, Tobi. Gute Nacht.